Sie hören den Mitschnitt der dritten Dialogveranstaltung aus der Reihe Perspektiven deutscher Netzpolitik. Diesmal geht es um staatliche Angebote im Internet. Eine Aufzeichnung vom 11. Mai 2010. Die Gesprächsleitung hat Professor Dr. Joe Gröbel vom Deutschen Digitalinstitut Berlin. Es beginnt der Bundesminister des Innern Dr. Thomas de Maizière.
Ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid, ich hasse es, zu spät zu kommen. Aber ich habe, wie Sie der Presse entnehmen konnten, am Sonntag muss ich eine Sitzungsvertretung wahrnehmen und die hatte noch zu gewissen Nachwehen heute geführt in der Fraktionssitzung von FDP und CDU. Die war um eins angesetzt, dachte, bis drei sind wir fertig. Ich biete an, dass wir die Zeit hinten ranhängen, was ein ungewöhnliches Angebot ist bei meinem Zeitplan. Ich höre aber, einige müssen früher weg, sodass wir es vielleicht bis Viertel nach oder so machen. Ich will auch keine. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Sie haben ja offenbar auch schon angefangen. Ich würde lange keine Vorrede halten. Ich vermute auch, dass die, die neu sind, sich bei den anderen erkundigt haben, wie es so läuft und was, das, was der Tenor ist. Für mich wäre eben heute wichtig das Thema, wie sieht es mit staatlichen Angeboten aus, sollen wir überhaupt welche machen? Ich würde eher sogar sagen, öffentliche Angebote, nicht nur staatliche, im weiteren Sinne öffentliche Angebote. Welche könnten das sein? Sind die Verdächtigungen ausgesetzt oder wie müssten sie sein, damit sie nicht Verdächtigungen ausgesetzt sind? Und dann kommen wir bei der letzten Runde, das Schwerste habe ich mir zum Schluss aufgehoben, nochmal zur Frage der Repression dann bei der letzten Sitzung, wie sieht es mit Kriminalitätsbekämpfung im Internet und so weiter aus. Und dann will ich ja das versuchen, mal ein bisschen zusammenzufassen in ein paar Thesen und dann werden wir sicher, dazu werden auch alle eingeladen, alle, die vier dabei waren und dann diskutieren wir das auch und dann machen wir, finde ich, nochmal eine Diskussionsrunde im Herbst und stelle ich das auch gerne zur Diskussion, aber darüber vielleicht in der letzten Sitzung mehr. Also, Herr Göbel, Sie haben das Wort.
Genau. Herr Göbel. Sind Sie typisch Moderator und Kommunikationsexperte, das kennen wir schon. Das wird dem Herrn Minister nicht passieren. Selbst bei der Sicherheit nicht, seine Metier. Wir haben vier große Blöcke, die wir eigentlich heute besprechen wollen. Das erste ist, und ich denke, damit würden wir auch eine intensive Diskussion gleich beginnen, erstmal das Stichwort digitale Daseinsvorsorge. Also welche Aufgaben hat eigentlich der Staat, welche Aufgaben haben Behörden, überhaupt eine Infrastruktur anzubieten, die jedem Bürger die Teilhabe, in welcher Form auch immer, an der digitalen Welt ermöglicht. In der Spezifikation werden wir dann zum Zweiten unter anderem darauf eingehen, welche Kommunikation zwischen Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung sein würde. Und ich glaube, da werden wir gute Beispiele haben. Das ist auch, um das nochmal sehr deutlich zu machen, auch die Essenz dieser Runde, dass wir keine großen Impulsvorträge machen, sondern jeder, der sich berufen fühlt, sofort einsteigt mit der kleinen Bitte, nicht wegen jetzt der etwas geringeren Zeit, die haben wir gar nicht, aber auch um es wirklich vor allem interaktiv zu machen, mit den Bemerkungen jetzt nicht lange Vorträge hält, weil das nimmt dann irgendwann auch die Aufmerksamkeit ab und das wollen Sie ja nicht. Also zweiter Block, Kommunikation zwischen Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung, die Pros und Kontras, die es ja da vielleicht auch gibt. Dann, das wird sicherlich eine besonders spannende Diskussion werden, die Transparenz staatlichen Handelns. Da gibt es ja durchaus auch Kontroversen, das werden wir als dritten Block machen. Und schließlich die Frage auch, wie kann denn eigentlich politische Willensbildung mit und durch und auf Basis des Netzes stattfinden? Das klingt ja erstmal wunderbar, aber was sind, wenn man da, ich vermute, dass Herr Schelske da auch noch das ein oder andere unter anderem zu sagen wird, wie sieht denn das eigentlich faktisch auf? Können wir doch davon ausgehen, dass alle gleich auch wiederum an der Willensbildung teilhaben, aktiv sind oder wie sieht das aus? Das wären so die großen Fragen. Ich würde auch vielleicht doch noch mal ganz kurz nicht eine große Diskussion, aber vielleicht, um es auch ein bisschen noch mal weiter anzuwärmen, Sie sogar auch fast bitten, wenn wir jetzt über die Frage sprechen, staatliche Angebote im Internet, dann schwirren Begriffe umher, wie, beziehungsweise sind zum Teil auch sehr klar definiert, wie E-Government, wie E-Democracy, E-Governance, E-Partizipation oder E-Daseinsvorsorge. Je mehr Is oder Es es allerdings werden, desto mehr fragt man sich dann bänglich, wie sieht es denn eigentlich mit der Partizipation derer aus, der Teilhabe derer, die eben nicht in dieser Begrifflichkeit drinstecken. Und insofern würde ich gerne als erstes einfach nochmal so die Basis auch mit Ihnen diskutieren, wie Sie es denn eng oder weit fassen würden, welches denn Ihnen, wir müssen jetzt keine Marketing- oder Begriffsdiskussion führen, aber was so für Sie überhaupt ganz allgemein zunächst mal diese Frage ist, staatliche Angebote im Internet, wie eng, wie weit und vor allem natürlich auch, wie kommunikabel sind diese Geschichten? Herr Schelske guckt mich fast so an, als wäre, sehen Sie, wer aufmerksam ist, wird sofort bestraft. Aber dann machen Sie doch mal einfach eine Vorlage.
Ich mache das mit meinen Studierenden auch immer so. Wer guckt, der ist dran. Es ist schwierig mit der Daseinsvorsorge. Ich möchte sozusagen einen soziologischen Vorstoß machen, was im Augenblick passiert in der Gesellschaft, was ich wahrnehme. Und zwar sind eine große Tendenz die Optimierung des Sozialen und die Optimierung der Sozialität und die Optimierung der Identität. Und was ich feststelle, dass wir sehen, dass natürlich auch die Identität bewirtschaftet wird und auch die Sozialität bewirtschaftet wird. Und meine Frage ist, wie der Staat Angebote einerseits machen kann, wo die Identität nicht bewirtschaftet wird und wo auch die Vergesellschaftung nicht bewirtschaftet wird. Wenn ich von der Bewirtschaftung der Vergesellschaftung spreche, dann sehe ich hier Facebook als drittgrößte Kulturnation in Anführungsstrichen der Welt nach China und Indien, 440 Millionen, ohne Territorium natürlich. Aber auch die nächste Perspektive eben der Identitätsbildung. Und ich würde denken, welches staatliches Angebot müsste es sein? Es müssten Bürgerportale in der Weise ermöglicht sein, wo Bürger tatsächlich die Perspektive haben, eine vielleicht teilgeschützte Identität aufzubauen, dort sich vergesellschaften zu können und innerhalb der kleinen Räume eine Perspektive aufzubauen, die eher an einen Marktplatz erinnert als an die globale Gesellschaft. Das wäre eine Perspektive, die ich hier sehen würde, um auch zu sehen, dass jetzt, wenn wir beispielsweise bei Google uns das betrachten, es nicht dazu kommt, dass man Menschen bis ins Wohnzimmer hineingoogeln kann und sie dort dann antreffen kann. Und wir sehen, dass natürlich viele Menschen genau diese Perspektive gerne möchten. Wenn ich eine soziologische Betrachtung darauf habe...
Eine Zwischenfrage stellen. Wer soll diesen Marktplatz organisieren?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber wir sollten, ja, okay, aber ich möchte tatsächlich ein Stichwort geben. Vielleicht ist es eine rhetorische Figur, um mir eine Sekunde des Überlegens zu genehmigen. Und diese Sekunde ist jetzt vorbei und ich habe die Idee. Man sollte sich hier an Open-Business-Modelle, Open-Source-Modelle orientieren, weil diese Modelle sind natürlich dazu angetan, dass sich eine Verselbstständigung ergibt, in der Weise, dass die Struktur nicht sehr personalintensiv ist und auch nicht sehr materialintensiv, sondern es braucht nur einen Kristallisationskern, um dieses Thema in Gang zu bringen. So sind alle sozialen Systeme im Internet entstanden, dass die Menschen sich das verselbstständigt haben. Und ich möchte hier ein Beispiel machen. Beispielsweise Lego schafft es, 100.000 Mitglieder zu organisieren, die auf der Plattform von Lego die Modelle für Lego kreieren. Also es geht darum, die Kreativität in gesellschaftlichen Strukturen aufzunehmen, ganz im Sinne von Richard Florida, Creative Economies. Und es gibt die Möglichkeit, auch im Internet Sozialstrukturen aufzubauen, die Kreativität aufnehmen und damit sich verselbstständigen. Das kann so ein Bürgerportal durchaus leisten und kann in eine Perspektive gerückt werden, die kostengünstig eventuell umsetzbar ist oder von den Bürgern sogar selbst getragen wird. Das wäre dann die Perspektive, die dort auch vorhanden sein muss. So wie Bürger eben auch ihren Vorgarten pflegen, beziehungsweise ihren Marktplatz gestalten, weil wir uns in eine Gesellschaft natürlich bewegen, die kein Territorium mehr braucht oder nicht nur das Territorium braucht, sondern in Kommunikationsstrukturen sich vergesellschaftet, wie eben das Internet vorhanden ist. Und Internet heißt nicht nur Festnetz, sondern die nächste Perspektive ist natürlich das mobile Internet, wo die Vergesellschaftung per GPS im Web 3.0 passieren wird. Also wir denken ja jetzt häufig hier im Web 2.0, Social Commerce, aber die nächste Perspektive ist halt das Semantic Web, worauf ich hinweisen möchte, wo sehr viel passieren wird.
Das wird schon eine reine Insider-Diskussion.
Entschuldigung.
Also bei dem letzten Mal macht nichts. Also ich würde auch sagen, also zusammenfassend, um es nochmal insidermäßig zu formulieren, so eine Art User-Generated Society oder nutzergenerierte Gesellschaft, so ein bisschen geht es in die Richtung. Ne? Oder wie würden Sie sich das vorstellen? Kurzer Satz.
Open Society würde ich das gerne nennen.
Herr Rohleder, wir haben schon jede Menge Anmerkungen. Herr Rohleder, Herr Krüger, Herr Heckmann, Herr Riedel, Frau Domscheit. Und natürlich Herr Beckedahl.
Ich glaube, Sie fragen nach der Partizipationsmöglichkeit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Angebote, die heute offline gemacht werden, in Zukunft vollständig online gemacht werden. Es geht um die Frage im Kern, sind das additive Angebote, also bauen wir komplett redundante Strukturen auf oder schalten wir irgendwann die analogen Strukturen ab? Und das kristallisiert sich wieder in der Frage, kann man der Oma zumuten, dass sie ins Internet geht? Daran schließt sich an die erste Frage, gibt es nicht heute auch zum Beispiel physische Hürden der Partizipation, wo die Oma heute ins Rathaus muss, was sie vielleicht gar nicht mehr kann. Und die Frage, die sich jetzt primär stellt, wenn wir an die Effizienz staatlichen Handels denken, ist, wie lange können wir es uns leisten, redundante Infrastrukturen vorzuhalten? Und kommt nicht irgendwo der Tag, wo wir diejenigen, die an den elektronischen Infrastrukturen nicht teilnehmen können, zu Hause abholen? Es bildet sich derzeit in der Wirtschaft ein ganz interessanter Markt mobiler Reiseberater, die wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren die niedergelassenen Reisebüros vollständig ersetzen. Das heißt, es geht jemand mit seinem Notebook in die Haushalte, der verkauft gleichzeitig Autos, Versicherungen und Reisen. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob es uns nicht gelingt, über den öffentlichen Bereich dieses Angebot zu ergänzen, um einschlägige Angebote aus dem öffentlichen Online- und Webbereich. Das wäre ein Vorschlag, den wir ganz konkret hätten. Ansonsten zusammengefasst, wofür der Staat aus unserer Sicht zuständig sein sollte, ist die Unterstützung des Infrastrukturaufbaus, die Bereitstellung von einschlägigen Rahmenbedingungen und die Schaffung eines sicheren Kommunikationsraums im Internet. Das sind genuine staatliche Aufgaben, die wir, meinen wir, als Wirtschaft...
Letztes ist nicht trivial.
Nee, das ist nicht trivial, aber wir haben eine eindeutige Meinung dazu. Also hier brauchen wir aus unserer Sicht mehr als nur die freien Kräfte eines freien Marktes.
Wir haben im ersten Komplex schon Sinn, digitale Daseinsvorsorge. Ich würde das auch noch mal gerne aufgreifen, nur mit einem kurzen Kommentar versehen. Es gibt ja auch andere Kontexte, in denen dann das Analoghalten bestimmter Strukturen sehr viel teurer ist als das Digitalisieren. Aber auch das vielleicht noch mal als zum Gedanken mitzunehmen. Herr Krüger.
Herr Minister, ich würde gerne noch mal grundsätzlich anfangen, weil die entscheidende Frage ist ja, welches Menschenbild im öffentlichen Bereich da ist, welches Selbstbild der Staat von sich hat. Und ein Staat, der, sagen wir mal, den Bürgern gegenüber eher misstrauisch ist oder eher defensiv agiert, also diesem Paradigma des schweigenden, klandestinen Staats entspricht, der agiert natürlich anders als ein Staat sozusagen, der sich mehr zur Disposition stellt, in ein kommunikatives Feld begibt. Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, weil daraus sich entsprechende Strategien ja auch ableiten. Und für meine Begriffe sind da 3 Stichpunkte sehr wichtig. Erstens sozusagen, dass man sich Gedanken macht, wie transparent geht es denn eigentlich im Netz zu? Also auch, was öffentliche Angebote in dem Zusammenhang betrifft. Zweitens, die Sicherheit im Netz. Und drittens, was ich finde, was sehr oft unterschätzt wird, ist die gesamte Partizipation, also Interaktivität. Diese 3 Gesichtspunkte werden, glaube ich, die Hürden sein, über die man diskutieren muss, wenn man sozusagen über entsprechende öffentliche Angebote im Netz diskutiert. Ich glaube nicht, dass wir das Ganze unter dem Begriff staatliche Angebote diskutieren sollten, sondern sozusagen die öffentliche Daseinsvorsorge, und das ist ja einer der Gesichtspunkte, über die wir hier dann ganz konkret reden, bildet sich ja auch in der nicht-digitalen oder in der vordigitalen Welt ab. Wir haben Bibliotheken von jeher gehabt. Und das bildet sich natürlich unter veränderten digitalen Rahmenbedingungen natürlich auch ab und ist ein irreversibler Prozess, dem wir uns stellen müssen und der von daher natürlich ganz bestimmte Standards an so einer Entwicklung setzt. Und ich finde, einer der Kernpunkte ist eben, wie versteht sich der Staat unter den Bedingungen einer digitalen Gesellschaft. Und da muss er eben den Bürger, also den Citoyen, als Partner, als eigentlich den Ansprechpartner, dem er mehr Vertrauen und nicht Misstrauen entgegenbringen, dem er offensiv gegenübertritt und nicht defensiv gegenübertritt, begegnen. Und das heißt dann schon, dass man sozusagen nicht mehr proprietär agiert, das heißt also bevormundet oder alles weiß, wie es geht, sondern dass man sich sozusagen in ein Dispositiv einer demokratischen, offenen Gesellschaft begibt. Das, glaube ich, ist so eine Art Vorbedingung, über die man sich zunächst verständigen soll, weil das heißt natürlich, dass wir, wenn es um öffentliche Angebote oder um das Verhalten des Staats in diesem Feld geht, sehr mutig auch über einen Paradigmenwechsel in unseren eigenen Behörden, in dem ganzen öffentlichen Feld diskutieren müssen. Und wenn man dazu nicht bereit ist oder eher skeptisch ist, dann sollte man sich vielleicht hüten, diese Debatte aufzumachen, weil sonst fliegt einem das alles um die Ohren.
Auch so im Sinne von, das geht übers Digitale hinaus, durch die digitalen Möglichkeiten ergeben sich sehr grundlegendere Strukturkonsequenzen für Gesellschaft und das Verhältnis. Ne? Herr Heckmann, dann Frau Domscheit, dann Herr Beckedahl, dann Herr Kammer und Herr Riedel.
Ja, vielen Dank. Ich möchte zwei Aspekte hier in die Diskussion einbringen, die aber ganz schön passen zu dem, was vorher natürlich nicht abgesprochen schon gesagt wurde. Einmal die Frage, welche Verantwortung, welche Rolle hat der Staat jetzt unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft? Ich spreche da von einem IT-Staat zur gesamten Hand. Ich meine, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft müssen mehr denn je zusammenwirken. Kooperation statt Konfrontation. Man sieht es bei der Sicherheitspolitik, da hatte ich eher das Gefühl gehabt, das war eine Konfrontation zwischen Staat und Gesellschaft, die ja vielfach in Karlsruhe dann auch ausgetragen wurde. Aber auch in anderen Bereichen haben wir diese Diskussion, die nicht sein muss, wenn man aufeinander zugeht, was ja in jüngster Zeit auch verstärkt geschieht. Ich meine, der Staat braucht die innovativen Kräfte in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Er hat selber natürlich eine elementare Verantwortung, schon verfassungsrechtlich, eine Schutzpflicht, die er natürlich gewährleisten muss. Er muss Rechtsschutz auch gewährleisten. Er hat eine gewisse Vorbildfunktion, aber ansonsten sollte er Zurückhaltung üben. Denn vieles, was im IT-Staat eigentlich notwendig ist, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die technologischen Anwendungen, wir brauchen aber auch Inhalte natürlich und Ähnliches mehr. Das ist ja in der Wirtschaft vorhanden, besonders der Mittelstand, der ja sehr innovativ voranschreiten kann, und auch in der Gesellschaft. Und wenn der Staat sich selbst hier ein Stück zurücknehmen würde und diesen innovativen Kräften freien Raum lässt, nur die Rahmenbedingungen dafür schafft, Anreize, Impulse schafft, aber ansonsten dem freien Spiel der Kräfte auch den Raum gibt, glaube ich, kann man einiges bewirken. Das ist eben von mir der Grundsatz der IT zur gesamten Hand. Der andere Aspekt, da muss ich mich direkt schon entschuldigen für die Begriffswahl, mir fällt nichts Besseres ein. E-Government, das war ja die Rede, brauchen wir diese Anglizismen. Ich bringe einen neuen ins Spiel. Für mich ist er nicht neu, weil ich ihn vor vielen Jahren schon publiziert habe, Blended Government. Viele kennen Blended Learning. Und sagen natürlich, E-Learning ist out, man kann nicht nur elektronisch alles am Bildschirm lernen, man braucht ein gemischtes System von Präsenzveranstaltungen. E-Learning, das machen wir an der Universität, machen viele inzwischen und haben viele Erfolge damit, weil es Dinge gibt, die sind selbstverständlich, elektronisch wunderbar abzubilden, Downloads, elektronische Anmeldungen, Ähnliches mehr. Und für viele Dinge brauchen wir die persönliche Interaktion. Und Blended Government wird Übertragung auf den Verwaltungsbereich, zu sagen, natürlich der Download von Formularen und Ähnliches mehr ist geschenkt, klar. Aber wir sollten das, was wir an Effizienzgewinnen haben, sozusagen nicht nur zum reinen Abbau von Personal in der Verwaltung nutzen, sondern das Personal entsprechend qualifizieren und dann einsetzen, um mit den Menschen auch wieder ins Gespräch zu kommen. Denn es gibt nämlich viele Verwaltungsangelegenheiten, die lassen sich nicht automatisieren. Da muss auch mal ein Sachbearbeiter mit dem Menschen selber sprechen, und zwar nicht unter dem Zeitdruck von Wartemarken, sondern eben auch, dass der Mensch das Gefühl hat, und das ist auch das Stichwort des Menschenbildes, dass wir einen IT-Staat mit menschlichem Antlitz brauchen. Und er kann sich natürlich dadurch auch menschlich zeigen, dass er sich in diesem Blended Government-Konzept den Menschen auch ganz persönlich zuwendet, um umgekehrt natürlich vielfach auch die elektronischen Medien zu nutzen, um sich überhaupt in die Situation, zu verschaffen, hier auch wieder Zeit für die Menschen zu haben. Das mal so als kurzer erster Gedanke.
Ich hätte natürlich doch die ketzerische Nachfrage, ob Sie nicht für Blended,
Blended Government.
Was Deutsches?
Ja, ich hätte es gerne. Es ist die gemischte Verwaltung. Das ist ja schrecklich. Nein, ich möchte es auch nicht so mischen. Vielleicht findet jemand noch hier einen guten Gedanken. Also, aber ich hoffe, es ist verstanden, was ich da meine sozusagen.
Das BMI wird einen Wettbewerb ausschreiben, so eine Frau Domscheit.
Ja, ich finde diese Diskussion, ob jetzt E-Participation, E-Governance oder andere Begriffe die Menschheit möglicherweise verwirren, ist eine unnötige Diskussion, weil es eigentlich auf die Angebote ankommt und wie ich die präsentiere. Wenn man da sich ein paar rausgreift, ob das jetzt die Abfrage von Bürgern ist zur Strategie, zur künftigen Nachhaltigkeitsstrategie des Umweltministeriums oder so Sachen wie Essen soll leiser werden oder das digitale Stadtgedächtnis in Coburg, da gibt es ja sehr schöne Angebote schon in Deutschland. Nirgendwo steht da drüber, dieses ist ein E-Government-Angebot. Bitte lesen Sie weiter. Wir brauchen diese Begriffe für den normalen Menschen gar nicht unbedingt. Das heißt nicht, dass man die nicht benutzen sollte, aber es reicht eigentlich, wenn in der Community ein gemeinsames Verständnis davon existiert. Und wenn man das, was man meint, auch gut lebt in der Praxis für die Bürger, dass die das verstehen. Dass man natürlich eigentlich gar keine Wahl hat, ob man öffentliche Angebote oder staatliche Angebote im Netz hat, ist für mich eigentlich, also die Diskussion ist längst gelaufen, weil der Bürger ist im Internet, die meisten Bürger sind im Internet. Übrigens sind auch Beamte im Internet. Die sind ja nicht irgendwie ein außenstehender Teil des Volkes. Worauf wir aber in der Tat achten müssen, ist, dass bestimmte Menschen nicht ausgegrenzt werden, nur weil sie bestimmte Zugänge nicht haben. Und das betrifft ja nicht nur eine Ausgrenzung aus dann noch mehr öffentlichen Dienstleistungen im Internet. Das betrifft ja viele andere Aspekte des Lebens, das ja gar nicht mehr denkbar ist ohne einen vernünftigen Zugang. Wenn es dann davon abhängt, ob jemand lebenslanges Lernen praktizieren kann, ob er auf einem Dorf in MacPom lebt oder zufällig in der Mitte einer Großstadt, ob ein Kind vernünftige Multimedia-Kompetenz erwerben kann oder ob es in Sachsen-Anhalt auf dem Land ist und hat nur einen ISDN-Anschluss für die ganze Schule, was in der Tat so ist. Das kann nicht sein. Also auch von Gesundheitsangeboten, da reden wir von Patientenakten irgendwann. Das ist ja Freizeitgestaltung, nicht bloß E-Government. Also da sehe ich in der Tat eine ganz wichtige Rolle des Staates in der E-Daseinsvorsorge, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur da ist. Man kann nicht von Unternehmen erwarten, dass sie noch in die allerletzte Ecke, auch wenn sie nur noch draufzahlen, Breitband hinlegen. Es darf aber auch nicht so sein, dass wir so viele weiße Flecken haben. Das geht auch so weit, dass ich glaube, dass wir ein One-Laptop-per-Child-Programm in Deutschland brauchen. Das hören wir. Ein One-Laptop-per-Child-Programm, das liest man immer wieder in den Medien und immer in der dritten Welt. Und ich frage mich, warum wir als drittgrößte Nation, Wirtschaftsnation in der Welt so ein Programm nicht selber haben können. Da kann man sich, finde ich, auch nicht drauf rausreden und sagen, das ist Sache der Länder. Da muss man ein Konzept finden und der IT-Planungsrat könnte erstmalig ja dafür eine Verhandlungsbasis bilden, da anzusetzen und Medienkompetenz von Anfang an schon beibringen. Eine andere Voraussetzung, die man braucht, auf die kommen wir sicherlich später noch genauer, ist das Thema Transparenz und offene Daten zu haben, weil die Voraussetzung sind, viele Bürger einzubeziehen und dann von der Weisheit der vielen, der Kreativität der Massen, von der man immer wieder redet, auch profitieren zu können. Dann werden wir nämlich in der Tat Wertschöpfungsketten aufbrechen und öffentliche Dienstleistungen nicht nur in der Verwaltung erfinden und ausüben, sondern so wie das im Lego-Fall passiert, werden wir das auch in der Verwaltung haben, dass Ideen von Bürgern kommen, dass Dienstleistungen teilweise sogar erbracht werden. Gute Beispiele sind das Peer-to-Patent-Projekt, das gibt es in Japan, Australien und in den USA, wo man Patentanträge ins Netz stellt und einfach die ganze Welt drauf gucken lässt, ob denn diese geschützte Idee möglicherweise irgendwo schon existiert. Man hat die Wartezeiten halbieren können und die Qualität der Entscheidungen enorm verbessert. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo man mit öffentlichen Angeboten praktisch Bürger mitarbeiten lässt. Da gibt es ziemlich viele. Es gibt die Apps for Democracy-Wettbewerbe, wo man Anwendungen vor Bürgern entwickeln lässt. Es gibt Show Us a Better Way in England, wo man Bürger fragt, wie würdet ihr euch denn Online-Dienste anders vorstellen oder wie würdet ihr sie besser machen? Das kann man ganz spezifisch machen. Da gibt es auch das Better Buy-Projekt in den USA. Da lässt man zum Beispiel Bürger in einem Wiki Ausschreibungen schreiben und dann hat man in der Tat endlich mal Ausschreibungen, die tatsächlich das abfragen vom Markt, was man einkaufen will und hat nicht die Hälfte vergessen und zahlt am Ende groß drauf. Das ist ja im Moment ein recht verbreiteter Alltag. Vielleicht so viel mal als Einleitung. Vielleicht noch ein letzter Satz. Wir haben auch deshalb gar nicht die Wahl, ob wir es wollen oder nicht. Denn das Ganze passiert, wenn es der Staat nicht macht, sowieso und zwar dann durch irgendjemand anders. Da kommt die Community oder der Untergrund oder wie immer man die alle bezeichnen möchte. Da kommt WikiLeaks und schafft Transparenz von unten. Da gibt es offenedaten.de, nur weil wir immer noch kein DataGov-Portal haben. Das wird halt dann von irgendwem anders betrieben und gepflegt. Und der Staat verliert hier die Gestaltungshoheit in Bereichen, in denen er sie eigentlich behalten müsste.
Wobei meine Bitte auch an die Diskussion wäre, Sie haben ja jetzt schon mindestens 3 der 4 vorgenommenen Themen auch schon zumindest angesprochen, ist auch prima so als nochmalige Einführung.
Das lässt sich auch nicht so trennscharf voneinander.
Klar, ne? Na, aber trotz allem, also wir kommen nochmal drauf zurück, Sie sind nicht böse, wenn wir nicht jetzt auf alle Punkte sofort wieder eingehen, sondern manches dann erst später nochmal aufgreifen. Herr Beckedahl, Herr Riedel, Herr Kammer, Herr de Maizière.
Ja, es tut mir leid, wenn ich da auch nochmal drauf aufsetzen muss, wo wir schon mal so beim Thema sind. Frau Domstedt hat ja schon eine ganze Menge interessante Dinge gesagt. Wir brauchen eine offene Regierung. Wir sollten uns ein Vorbild nehmen, was in anderen westlichen Staaten passiert und nicht nur in westlichen Staaten. Die USA, England, Frankreich, Holland, die sind uns alle weit voraus in der Sache, wie kann man Regierungshandeln transparenter machen. Natürlich haben sie auch eine andere Tradition in Sachen Informationsfreiheit. In Deutschland haben wir immer noch ein Informationsfreiheitsgesetz, was praktisch nicht wirklich anwendbar ist, weil zu viele Ausnahmeregelungen, zu hohe finanzielle Hürden, als dass es Bürger wirklich interessieren würde. Woanders ist man schon viel weiter und wir müssen eigentlich Informationsfreiheit auf den Kopf stellen. Man sollte hingehen und sollte die wenigen Ausnahmen mal diskutieren und alles andere freistellen. Und im Moment diskutiert man eher darüber, was wollen wir überhaupt freistellen. Und das ist eigentlich zu wenig. Dafür hat man dann auch zu wenig Innovation. Das ist natürlich das Problem, was dabei auftritt. Also wir brauchen möglichst viele öffentliche Daten, keine privaten Daten, also keine personenbezogenen Daten, öffentliche Daten unter offenen Lizenzen in einem maschinenlesbaren Format, in offenen Standards, um dann mal zu schauen, was passiert dann draußen? Wie können Unternehmen hingehen, Geschäftsmodelle darauf aufbauen? Wie kann die Zivilgesellschaft diese Daten nutzen? Andere Länder zeigen, da passiert dann Innovation. Ein anderes Thema, was Herr Rohleder schon mal ein bisschen angesprochen hatte, trotz aller Computerbegeisterung, habe ich ein klein wenig Angst vor einem Staat, der mich alle E-Government-Anwendungen oder alle Regierungsanwendungen oder Dienstleistungen noch übers Internet machen lässt. Also ich habe gerade so die leichte praktische Erfahrung, mein Unternehmen setzt auf 15 Computern Linux ein und wir sind verpflichtet, die Elena, also Personaldaten, rüber zu schicken. Und das geht gar nicht. Also wir sind jetzt im freiwilligen Boykott, auch wegen der Bürgerrechtsproblematik, aber auch, weil wir technisch nicht in der Lage sind. Wir wären quasi verpflichtet, ein Windows-System zu betreiben, was wir eigentlich überhaupt gar nicht brauchen. Nur damit wir quasi Informationen, die uns der Staat vorschreibt, übermitteln können. Und das geht überhaupt nicht. Und das Problem besteht natürlich bei sehr vielen Anwendungen. Man kann auch die Wirtschaft verstehen. Die Wirtschaft argumentiert dann, na gut, wir machen jetzt für das Monopol, die 90% Windows-Betriebssysteme auf den Computern, machen wir jetzt was, weil für die ganzen Linux- und Apple-Nutzer, das ist halt zu wenig, das rentiert sich halt nicht, aber so kann man halt nicht denken als Staat. Das ist halt ein ziemliches Problem. Ansonsten, um das nochmal abzukürzen, meine Liste ist lang, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir auch darauf achten sollten, wie designen wir E-Government-Anwendungen. Man mag sich das noch vorstellen, wie das so früher war. Man kommuniziert mit einem Sachbearbeiter in der Verwaltung. Die haben dann in der Regel immer, wenn man freundlich ist und für seine eigenen Probleme wirbt, ein bisschen Handlungsspielraum in der Gestaltung. Wie geht man jetzt mit etwas um? Fragen Sie mal Sachbearbeiter, die vor einer speziellen Software sitzen, wo man gar keinen Handlungsspielraum mehr hat, wo man halt nur noch ein Formular hat und ein Feld und dieses Feld muss man Ja oder Nein anklicken. Da können Sie haben Sie gar keinen menschlichen Spielraum mehr, um individuell auf Bedürfnisse einzugehen. Und das ist ein Softwareproblem und ein Designproblem, was man hoffentlich mal lösen kann, aber im Moment wird darauf noch zu wenig geachtet.
Herr Riedel, vielleicht schon ein paar Antworten.
Ja, vielleicht kann ich an dem letzten Punkt anwenden. In so einem Stadtstaat hat man ja den Vorteil, dass man ganz nah am Bürger Verwaltung zu organisieren hat. Ich kann Ihnen versichern, unsere Sachbearbeiter sind ausgesprochen kreativ im Ausfüllen von Bildschirmmasken und den Tatbestand ans Leben anzupassen oder wie auf welcher Richtung Sie das auch immer sehen wollen. Ich glaube, da haben wir ein geringes Problem. Ich will mal ansetzen an der Ausgangsfrage, die Sie gestellt haben. Was ist eigentlich das, was wir abbilden müssen? Ich glaube, wir müssen schlicht all das abbilden, was es im wirklichen Leben heute auch gibt. Die Vorstellung, dass die öffentliche Verwaltung in ihrer Gänze die Chance hat, sich von irgendwas zurückzuhalten oder an irgendetwas nicht teilzunehmen, sich aus der Gesellschaft irgendwie herauszunehmen. Das ist eine, die kann man akademisch führen, aber nicht im wirklichen Leben. Die Frage ist doch eher unter fiskalischen Gesichtspunkten, was machen wir zuerst? Und das, finde ich, muss man dann auch an der Ecke Daseinsvorsorge und an der Ecke, wie sieht Kommunikation aus, diskutieren. Ich finde, es ist Firmen zumutbar, dass Firmen, die alles elektronisch machen, auch mit dem Staat elektronisch kommunizieren. Der dänische Staat, vermutlich nicht verdächtig, irgendwie an sich europarechtswidrig zu sein, hat irgendwann gesagt, wenn du mit der öffentlichen Verwaltung Geschäfte machen willst, dann musst du Rechnungen bei uns elektronisch abgeben. Die nehmen wir auf Papier nicht mehr entgegen. Das hat im Übrigen der dänische Staat sich ausgedacht, um die mittelständische Wirtschaft zu modernisieren, weil das der Anstoß war, dass die alle ihre eigenen Geschäftsprozesse sich angucken mussten, weil die natürlich im Ergebnis keine Lust hatten, am Ende ein elektronisches Formular
auszufüllen. Ist das technikneutral?
Das ist ganz sicher technikneutral. Also weil die Frage, habe ich sozusagen eine Abhängigkeit zwischen, ich sage jetzt mal Linux und Microsoft und einer Fachanwendung, ist die Frage, wie übermittle ich Daten? Und da haben wir als öffentliche Verwaltung unendlich viele Vorhaben, wo wir zeigen können, dass das technikneutral ist, weil wir ja netto Daten übernehmen. Ich glaube, das ist eine Sorge, die kann man relativ schnell nehmen. Die spannende Frage an solchen Programmen ist deshalb, was soll der Staat eigentlich an der Stelle organisieren? Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie Sie es erst gesagt haben, dass der Staat eine Diskussion auf dem Marktplatz organisiert. Ich glaube, das würden sich die Bürger jedenfalls in Hamburg verbieten. Wir organisieren auch keine Diskussion in dem Sinne, es gibt ein politisch kontroverses in der Gesellschaft, kontrovers diskutiertes Thema, und dann organisiert nicht der Staat, dass sich dazu Interessengruppen finden und dass wir dazu einen Marktplatz haben.
Aber bei einem großen Planfeststellungsverfahren
Da bin ich gleich drauf gekommen. Als Beispiel dessen, was wir umgesetzt haben, weil am Planfeststellungsverfahren organisieren wir das in der Tat. Da organisieren wir aber nicht die Community, die sich für eine bestimmte Frage interessiert, sondern da organisieren wir die Chance für eine Community, die sich gefunden hat, sich in einem sozusagen nach legalen Spielregeln stattfindenden Prozess einzubringen. Das ist, glaube ich, das, was der Staat tun muss, diese Art von Offenheit an der Stelle herstellen. Und dann muss man aus staatlicher Sicht ja oder aus kommunaler Sicht relativ einfach sagen, solche demokratischen Prozesse sind, wenn man sie richtig angeht, auch eigentlich ein gutes Sparprogramm. Weil das Bebauungsplanverfahren ist dabei immer mein Lieblingsverfahren. Da gibt es auch ganz viele Träger öffentlicher Belange. Das kennen die so in der Verwaltung sind, die sich daran beteiligen müssen. Ein durchschnittliches Bebauungsplanverfahren in der nicht-digitalen Welt löst bei uns 15.000 Blatt Kopien aus, die Menschen von Hand erstellen und an die Feuerwehr tragen, an wen auch immer sie sich so als Träger öffentlicher Belange vorstellen. Da ist sicherlich auch noch viel Rechtliches zu tun, das alles digitalisieren zu dürfen. Vieles macht man einfach, und dann ist ja auch gut, solange keiner klagt. Vor irgendeinem Verwaltungs- oder Verfassungsgericht geht das ja auch meistens dann auf der kommunalen Ebene. Insofern, da glaube ich, ist ganz viel dabei, und ich glaube, Verwaltung ist eigentlich relativ gut da drin, Menschen, die irgendein körperliches, physisches, sonstiges Problem haben, den Zugang zu eröffnen. Das kriegen wir auch im Internet für die hin, die das nicht haben. Aber ich glaube auch, man muss am Ende des Prozesses dazu kommen zu sagen, es wird auch Prozesse geben, wo wir die analoge Welt gerade mit Firmen zusammen auch abschaffen müssen. Das ist im Übrigen auch für Firmen interessant, weil die letzten Firmen, die dann sozusagen das auf Papier machen, bestimmen nämlich die Konkurrenzlage für alle anderen. Letzter Punkt. Ich glaube, man muss an der Ecke Zielgruppen noch deutlich schärfer werden. Wie findet Kommunikation statt? Unsere Erfahrung ist, dass da, wo wir mit Zielgruppen gezielt reden können, seien es Verbände, seien es irgendwelche sonstigen Organisationen, da kann man Kommunikationsschwellen sehr schnell herabsetzen. Die Zielgruppe Bürger ist der Teil, der für eine verbindliche, auch aus der Sicht des Bürgers verbindliche Diskussion für uns im Moment am schwersten zu erreichen ist. Deshalb sind die Fragen dessen, was so mit D-Mail diskutiert wird, dessen, was mit dem elektronischen Personalausweis diskutiert wird, für uns an der Ecke eigentlich das, worauf wir warten, damit wir dort in Massenprozesse einsteigen. Denn das können wir heute nicht, weil es viel zu teuer ist.
Herr Kammer.
Ich würde gerne noch mal kurz an den Begriffen ansetzen. Für mich haben die alle Ordnungsfunktion und helfen in der Fachcommunity, gewisse Dinge zu differenzieren. Sie sind aber eigentlich nicht dafür da und geeignet, daraus eine unmittelbare Übersetzung für breite Jedermann-Kommunikation zu machen, sondern da hängt ja dann sehr davon ab, was jeweils dabei rauskommt in der Sache. Der einzige Begriff, der vom Wort her noch am ehesten zu verstehen ist, ist der von der Daseinsvorsorge. Denn das ist ja ein staatliches Grundverständnis, was in der jeweiligen Zeit neu justiert werden muss. Und wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der eigentlich nichts mehr ohne IT geht, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Rolle des Staates im Kontext dieser gesellschaftlichen Realität. Was ist das eigentlich, was da zu erwarten wäre oder was ein Staat da auch zu verantworten hat oder auch zu gewähren hat? Und ich wünschte mir, dass wir an dieser Ecke in diesem Jahrzehnt einfach in Deutschland so offensiv, wie man meines Erachtens in einer digitalen Gesellschaft auch als Staat aktiv gestaltend mitwirken sollte, hier so ein paar Flöcke verankert kriegen. Einiges ist ja auch schon geregelt, wenn auch nicht einer solchen Überschrift zugeordnet. Ich denke, auf jeden Fall geht es um die Frage Zugang für alle. In der digitalen Welt, es geht weniger darum, die Multikanalfähigkeit des öffentlichen Sektors auf Dauer offen zu halten. Das wird auf Dauer auch, glaube ich, viel zu teuer, sondern es wird schon darauf ankommen, das so in der digitalen Gesellschaft zu organisieren, dass auch alle teilnehmen können. Wenn jetzt heute schon 70% der Deutschen in irgendeiner Weise sich online aktiv bewegen, ist es auch nicht so, dass wir uns hier noch in einem Online-Entwicklungsland befinden, sondern es kommt jetzt eher darauf an, in der digitalen Welt das so zu organisieren, dass das stabil funktioniert. Da wird es noch viele Herausforderungen geben. Und da hat der Staat mit Sicherheit eine Funktion und kann das dann auch mit seinen eigenen Angeboten unterstützen. Das Zweite, denke ich, was hier eine große Rolle spielt, ist alles, was mit Vertrauen und Sicherheit in Kommunikation in einem Netz, in einer Netzwelt eine Rolle spielt. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Sie haben das vorhin ja auch schon selbst eingeworfen. Wie kann man eigentlich, ich meine jetzt weniger die Frage Sicherheit im Sinne von Strafverfolgung und allem, was da dranhängt an Problematik, sondern mehr so diese ganzen Angriffe auf das, was wir im Internet heute erleben. Also wenn im Grunde genommen von allen E-Mails, die ich bei uns an der Firewall erlebe, nur 2% Durchlass angemessen sind und alles andere muss abgelehnt werden, weil Spam und sonst was als Angriff, ist das ein reales Problem, mit dem die gesamte Gesellschaft umzugehen hat, kostet außerdem Heidengeld. Die ganzen Botnetze, die uns bekämpfen, niederzukriegen, ist meines Erachtens auch eine Sache, wo Staat und Gesellschaft zusammenarbeiten müssen. Das ist auf Dauer ein Problem, was wir irgendwo in den Griff kriegen müssen, im gemeinsamen Umgang miteinander. Und da, finde ich, kann man sich auch in der staatlichen Rolle überlegen, was ist hier meine Funktion, was kann ich als Staat hier beitragen. Und da sehe ich auch durchaus eine Leitfunktion. Denn wenn wir erreichen wollen, dass also auch staatliche Angebote gerne und sicher angenommen werden, ist diese Frage genauso wichtig wie die Qualität der Zugänglichkeit von Angeboten, zu denen wir ja noch kommen. Also so zwei Felder und das dritte Feld, klar, das gehört damit zu. Das ist alles, was mit Bildung, Ausbildung und der Frage zu tun hat, wie kommen Menschen im Laufe ihres Lebens in vertrautes Verhalten im Umgang mit digitalen Techniken, Medien aller Art. Die sind heute Kulturtechnik und gehören deswegen meines Erachtens genauso dazu wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Und es ist gar nicht falsch, wenn man das andere auch noch kann, aber ich weiß nicht, wie das in 10 oder 15 oder 20 Jahren sein wird. Das Irre an der Entwicklung, so wie ich sie auch an mir selbst beobachte, ich bin jetzt seit 84 in der IT-Branche und wenn man das einigermaßen offen miterlebt, dann vollzieht sich in der Gesellschaft ein kultureller Wandel in einer Geschwindigkeit, die andere Generationen so nie erlebt haben. Deswegen verdauen wir auch so vieles so urplötzlich oder auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und die Aufstellung eines Staates ist eigentlich nicht auf so eine Veränderungsgeschwindigkeit ausgerichtet. Das ist auch nicht an sich nicht seine Grundaufgabe. Er hat auch durchaus die Funktion, was Beständiges zu sein. Aber wie passt das in die Geschwindigkeit, die stattfindet? Die findet so oder so statt. Und da hat Frau Domscheit ja schon darauf hingewiesen. Und ich bin dann eher dafür, dass man mit staatlicher Verantwortung dann eher aktiv dabei ist und mitmacht und mitgestaltet, als sowieso irgendwie damit umgehen zu müssen, dass um einen herum was passiert. Und da kann Staat allerdings eine Rolle spielen. Also ich glaube, da passt dieser ganze Begriff Daseinsvorsorge ganz gut.
Das ist ein wunderbarer Begriff in der Tat, weil als nächstes spricht der Herr Minister dann vor kurz, Herr Schelske, Herr Heckmann, Herr Minister.
Zunächst zum Staatsbegriff, jetzt nicht ganz grundsätzlich, aber Herr Heckmann und Herr Krüger haben gesagt, ja, da muss der Staat, das ist ein anderer Staat, IT-Staat zur gesamten Hand, der Staat muss irgendwie sich als Partizip, also der Bürger ist der gleichberechtigte zum Staat. Ich glaube, das ist alles nicht richtig. Das ist alles nicht richtig. Wieso ist der Staat eigentlich ein anderer? Wenn ich jetzt einen Steuerbescheid verschicke per Internet, da ist nicht viel mit Partizipation. Da auch mit von gleicher Hand. So. Ist ja nicht untypisch, dass Herr Krüger das als Bundeszentral für politische Bildung vortritt. Er hat natürlich, der tritt anders dem Bürger gegenüber als ein Finanzbeamter. Oder der einen Einberufungsbescheid macht. Oder der eine Baugenehmigung ablehnt. Wieso hat er da ein anderes Verhältnis, nur weil er das jetzt im Internet macht? Also der Staat ist, glaube ich, immer der gleiche. Das ist mal mein erster Punkt. Der ist auch nicht, Herr Heckmann, zur gesamten Hand. Was heißt denn zur gesamten Hand? Zur gesamten Hand heißt, keiner ist verantwortlich. Jeder darf auf alles irgendwie zugreifen. Das ist nicht mein Verständnis eines demokratischen Staates. Da gibt es Verantwortlichkeiten, auch Kostenverantwortlichkeiten. Da komme ich gleich drauf. Und so zur gesamten Hand heißt immer irgendwie, keiner ist richtig verantwortlich. Das ist die zivilrechtliche, etwas umgangssprachliche Beschreibung für zur gesamten Hand. Das finde ich eigentlich kein gutes Modell dafür. So, jetzt zweitens zur Daseinsvorsorge. Ich habe, Schallbruch kennt das schon, was ich jetzt sage, ich habe massive Bedenken gegen die Verwendung des Begriffs Daseinsvorsorge überhaupt. Das ist ein Begriff von Ernst Forsthoff aus dem Staats- und Völkerrecht, der ein ganz anderes Staatsbürgerverhältnis zugrunde legt, ein ganz anderes, als Herr Krüger vorschiebt und mir übrigens auch. Das ist ein Begriff, ein paternalistischer Staat, der überhaupt erst dafür sorgt, dass Bürger da sind. Und dann dafür natürlich sozusagen die Existenz, ich mache es ein bisschen polemisch, die Existenzbürger sind davon abhängig, dass der Staat da ist und dann schafft er Daseinsvorsorgestrukturen. Ja, also ehrlich gesagt, das ist nicht mein Verständnis wiederum eines demokratischen Staates. Eine Infrastrukturaufgabe ist was anderes als eine Daseinsvorsorge. Jetzt sagen Sie und andere, und ich sage das vielleicht auch, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Antwort, wir haben eine Verantwortung dafür, dass es diesen Dienst gibt und dass er sicher ist. Darf ich mal provokativ fragen, wieso eigentlich? Da entsteht privat ein Dienst der Kommunikation, jetzt gibt es Viren und Spams und Spionage und dann sollen wir plötzlich für die Sicherheit sorgen. Wieso denn eigentlich? Wie kommen wir eigentlich dazu, im Nachhinein zu sagen, das ist ein Privatdienst und wir sind nachher dafür, dass es den gibt und dass er sicher ist? Es könnte auch sein, dass wir nur sagen, wir stellen eine sichere Kommunikation zur Verfügung per E-Mail oder was und der Rest kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber es ist keine staatliche Aufgabe. Können wir auch sagen. Wieso haben wir eigentlich eine Ausfallversicherung für Sachen, die denen aus dem Ruder gelaufen sind? Und dann noch mit der paternalistischen Überschrift der Daseinsvorsorge. Und die Sache ist ziemlich teuer. Also ich will dazu, ich sage noch nicht, dass es meine Antwort ist, sondern ich will einfach mal diese Frage provokativ stellen. Jetzt zu den Dienstleistungen. In der Tat sehe ich gerade im ländlichen Bereich, Herr Riedl, Riesenchancen hier. Ganz neue Zugangsformen. Und ich bin auch bei Ihnen, irgendwann wird man dann sagen müssen, bestimmte Sachen gehen nicht mehr. Und wir sind ja auch solche Ruppigkeiten von anderen gewöhnt. Das Fernsehen sagt, wisst ihr was, irgendwann gibt es kein analoges Fernsehen mehr. Punkt. Ab dann und dann. Es interessiert sich kein Mensch dafür, ob das irgendwie jemand bezahlen kann. Du müsst halt nur einen Fernseher kaufen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist, weiß nicht, ob Herr Hoffmann-Riem Daseinsvorsorge verwendet den Begriff, aber das ist jedenfalls ein Grundversorgungsauftrag, nennt er das, glaube ich. Ein Grundversorgungsauftrag. Da sagt irgendein hergelaufener Sender in Abstimmung, ab dann und dann gibt es nur noch digitalen Rundfunk. Da sagen wir, jawohl, dann kaufen wir noch einen Fernseher. Also, ich finde, prinzipiell kann man das schon irgendwie machen. Ich finde aber auch richtig, wegen des Kostenfaktors, dass wir mal sagen, was wir für wichtig halten. Weil das alles schweineteuer ist. Und wir werden jeden Tag überschüttet von Angeboten, die man ab sofort digital machen möchte. Und die meisten Projekte funktionieren nicht richtig. Weil uns Dinge im Himmel versprochen werden, die nicht eingehalten werden. Und da finde ich es legitim, dass ein Staat, der aufs Geld achten muss, sagt, ich mache mal die Sachen, die eher gleichförmig sind. Über Ermessensfragen rede ich später. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun. Die Kfz-Anmeldung, damit reden wir jetzt, da beschäftigen wir uns lange. Und viele andere, Kindergeld war ja auch mal nicht so schlecht. Anträge aller Art. Ich finde, auch da ist ein legitimes Bedürfnis, dass der Staat aus Kostengründen seine digitalen Angebote priorisiert. Dann habe ich als letztes noch eine Frage, ich habe nicht ohne Grund Frau Schwinz oder andere eingeladen, gibt es eigentlich einen staatlichen Kulturauftrag im Internet? Und das kostet ehrlich gesagt auch Geld. Wir haben Stadttheater,
Wir haben alles mögliche andere. Wir stellen irgendwelche Sachen ins Eis, weil wir wollen, dass das unsere Enkel irgendwie finden, wenn die Welt untergeht. Wir haben zwar bestimmtes Wissen auch privatisiert vorgehalten durch den 12-bändigen Brockhaus. Wir haben eine Staatsbibliothek. Aber das zentrale Informationsinstrument für Schüler der gymnasialen Oberstufe ist Wikipedia. Ja, ist doch so. Und da wird die Richtigkeit total unterstellt, ohne Richtigkeitskontrolle. Also müssen wir eigentlich viel mehr als uns um Kfz-Anmeldung kümmern, was auch schön ist, vielleicht mal darum gucken, was haben wir eigentlich für Wissen, Kulturwissen, historisches Wissen, haben wir da eine staatliche Aufgabe, anstatt anderen Leuten Geld dafür zu geben, dass es irgendwie ein bisschen bequemer ist. So, das sind mal meine vier Fragen oder Themen.
Und jetzt die Antworten, Frau Kurz. Wobei ich noch eines
Hat's
auch nochmal anmerken
wollte. Hat mich ja gerade wieder an der richtigen Stelle erwischt.
Eine Anmerkung, vielleicht können Sie auch darauf nochmal eingehen. Es wird ja ebenso, wie ich doch finde, fast schon euphemistisch gesagt, ja, 70% der Bürger sind ja immer im Netz und so weiter. Also wenn ich so eine jüngere Studie von D21 nochmal zitiere, nach der höchstens 21% so auch nur einigermaßen kompetent die ganze Bandbreite der digitalen Möglichkeiten nutzen, dann haben wir an der Stelle auch noch 21. Ne? Also so, das ist, also ich meine, E-Mails und Google und Kram, das ist ja alles noch prima, aber so dieses jetzt weitergehende Funktion, das scheint also doch noch nicht so ganz, unabhängig jetzt vom technischen Zugang, noch nicht ganz so toll zu sein. Aber Frau Kurz hat... Nee, das ist gar nicht viel natürlich. Oder war es jetzt die berühmte beckedalsche Suffisanz, die wir gerade miterlebt durften?
Nee, also es ist... Man könnte natürlich jetzt auch die Hoffnung haben oder so die Erwartungshaltung, dass die ganze Gesellschaft innerhalb von 15 Jahren komplett irgendwie rübergesprungen ist in ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten. Aber ich glaube, wer das glaubt, der ist ein bisschen naiv.
Beim Telefon und beim Fernsehen ging das schneller und Internet war doch angeblich so schnell. Aber Frau Kurz.
Ja, natürlich. Also ich finde es ja ganz schön, dass der Herr Minister aus der großen Konsensrunde jetzt hier mal ein paar provokative Fragen aufgeworfen hat. Ich will die natürlich gleich aufnehmen. Sie hatten ein Beispiel mit dem Finanzbeamten und Sie sagen, also da gibt es ja nicht wirklich, da gibt es eine ganz klare Hierarchie, wenn der Steuerbescheid kommt. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite. Was erwartet der Bürger heute von dem normalen Finanzbeamten? Und ich hatte gerade wieder die Ehre. Selbstverständlich erwartet der normale Bürger heute, dass ein Steuersachbearbeiter auf eine E-Mail antwortet. Dafür muss der Steuerbeamte nicht nur ein IT-System vor der Nase haben und in der Lage sein, den Mailer zu benutzen, was nicht für jeden Sachbearbeiter eine Selbstverständlichkeit ist, sondern er muss auch in der Lage sein, zu unterscheiden, was kann ich in einer normalen E-Mail mitschicken und welche Daten gehören da nicht mehr rein, weil sie geschützt gehören und müssen auf Papier ausgedruckt werden. Also das sind so einfache Fragen sind es nicht, aber dass der Bürger die Erwartungshaltung hat, trotz des Machtgefälles, dass da ein digitaler Weg existiert, ist heute schon so. Im Übrigen, wo wir gerade beim Finanzamt reden, die Sachbearbeiter beklagen sich natürlich bitterlich darüber, dass ihnen die Zusatzzeit, die mit E-Mails schreiben verbunden ist, irgendwie nicht so richtig bezahlt wird. Mir scheint, was der Staat insgesamt überhaupt nur erreichen kann, sind die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Und welche das sind, denke ich, wird auch darüber entscheiden, wie erfolgreich die Projekte, die sich so mit E-Government verbinden, sind. Ein wichtiger Punkt, der noch nicht angesprochen worden ist, ist nicht nur die Versorgung mit Netz auf dem breiten Land, die ja jetzt nochmal sehr interessant wird in Bezug auf die Auktion, die gerade läuft für die neuen Mobilfunkfrequenzen und die Forderungen, die sich bei der Bundesnetzagentur an diejenigen, die die Lizenzen ersteigern, verbindet, nämlich dass auf dem Plattenland ausgebaut werden muss. Sondern darüber hinaus werden wir für diese Rahmenbedingungen nochmal über Netzneutralität reden müssen. Und zwar sofort, denn die Netzneutralität ist bereits tot in Deutschland. Und die Bundesnetzagentur hat nicht reagiert auf die Fälle, wo die Netzneutralität aktuell gebrochen wird gegenüber dem Verbraucher. Das heißt, darüber wird man reden müssen, dass die Leute nicht nur Netz bekommen, sondern wie die, naja, im Oligopolmarkt strukturierten Anbieter diese Netze denn benutzen. Da wird man sicherlich drüber reden müssen. Und andere ist natürlich die Frage der Transparenz, die jetzt hier mehrfach angesprochen wird. Ich denke, wenn Sie die Problematik aufwerfen über Wissen, über Literatur, über Kunst, dann wird auch hier die Frage der offenen Formate und der Zugänglichkeit, also der Transparenz, wichtig. Ich denke, ohne offene Formate, wir leben das im universitären Umfeld schon sehr lange. Denke ich, werden wir keine Chance haben, das allen zugänglich zu machen und auch für eine Langfristarchivierung zugänglich zu machen. All diese Fragen sind ja auch noch nicht angesprochen worden. Und ich gehe natürlich da voll mit Ihnen, wenn Sie sagen, das wird teuer. Natürlich wird es teuer. Wir haben ja gesehen, dass unglaublich viele von den IT-Projekten, die auch die Bundesregierung und Landesregierung, aber auch die rein kommerziellen Projekte, wo jetzt Bund oder Land nicht beteiligt ist, in die Hose gegangen sind, unglaubliche Millionengräber geworden sind. Ein strukturelles Problem der Informatik, muss ich einfach sagen. Also da ist auch die universitäre Wissenschaft, die noch sehr jung ist, da noch nicht am Ende ihrer Weisheit. Also da haben wir unglaublich viel sehen. Es wird teuer werden, gar keine Frage. Als letzter Punkt scheint mir noch wichtig, zu den Rahmenbedingungen gehört, und da spreche ich nochmal die Frage an, die Sie nannten mit den Botnetzen, mit dem Spam, warum denn der Staat irgendwie da eine Pflicht hätte einzugreifen. Ich denke, er hat sie nicht so direkt, obwohl man natürlich aus einigen Verfassungs-, also höchstrichterlichen Entscheidungen sowas ableiten könnte, entweder vielleicht vom Grundrecht zur Gewährleistigkeit der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen, könnte man sowas ableiten. Aber der Punkt ist, das, glaube ich, das Wichtigste ist, die Fehlentwicklungen, die sich ergeben, einzudämmen. Das tut er in allen Bereichen, die Menschen betreffen, und das sollte er ja auch im IT-Bereich tun. Natürlich sind ein paar Projekte, die derzeit so unter dem Begriff E-Government fallen, eher so strukturiert, dass man meinen könnte, sie würden Fehlentwicklungen erst begünstigen. Aber auf die konkreten Projekte kommen wir vielleicht später. Ein letzter Punkt, aber wirklich der letzte. Ich denke, wir brauchen eine Überarbeitung des Informationsfreiheitsgesetzes. Es ist ein klassischer Lame Duck. Der Paragraph 6 hat dazu geführt, dass eigentlich alle Anfragen nach IFG abgeschmettert werden, die irgendwie inhaltlich sinnvoll sind. Und zwar immer dann, wenn irgendwelche Public-Private-Partnerschaften betroffen sind. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, der ja nicht nur Bundesdatenschutzbeauftragter ist, sondern eben auch für die Informationsfreiheit, hat kürzlich den Bericht vorgelegt. Der ist desaströs. Da muss sowohl in den Ländern wie auch im Bund, glaube ich, mehr passieren, um genau diese Transparenz zu befördern.
Eine Nachfrage stellen. Ich habe hier so für die Neuen ab und zu das Recht, außerhalb der Rednerfolge einfach so mal reinzugrätschen. Das haben wir uns so genommen. Darf der Staat, wenn er jetzt für Sicherheit sorgt, Kosten nehmen? Ich frage das deswegen, im Flughafen sagen wir ja klar, die Sicherheit, die der Flughafen kostet, zahlt der Fluggast, nicht der allgemeine Steuerzahler. Und wenn es teuer wird, sagen, hast du Pech gehabt, kannst du ja mit dem Auto fahren. Also hätten wir jetzt, wenn sich das privat entwickelt, und Sie haben gesagt, da gibt es Fehlentwicklung, das ist ja unbestreitbar, und dann daraus könnte vielleicht auch eine Pflicht entstehen, könnten wir dann, und zwar von dem Nutzer, nicht von dem Steuerzahler wie jetzt, Kosten nehmen, und sagen, okay, die Gegenleistung ist dafür die Sicherheit, wie im Flughafen, oder geht es nicht?
Jetzt haben Sie natürlich das denkbar ungünstigste Beispiel genommen, weil, wie Sie wissen, ist die Vorgehensmaßnahmen, die man so über sich ergehen lassen muss am Flughafen, nicht unbedingt der Sicherheit förderlich. In vielen Fällen kann ein rational denkender Mensch feststellen, dass es eigentlich ein Sicherheitstheater ist. Aber dass die Leute bezahlen über ihre Flugtickets, ich denke, das nimmt eine Gesellschaft hin. Ich denke, auch im IT-Bereich wird es so sein, dass man einige der Kosten, das wird ja auch heute schon getan, und das ist ja auch für die Projekte wie den Personalausweis und Reisepass geplant oder schon durchgeführt worden, ihnen überhelfen. Ich denke, mittlerweile ist eine gewisse Toleranz bei den Bürgern dafür vorhanden, dass der Staat nicht eben im Geld schwimmt.
Okay, Herr Schelzke nochmal.
Nach dem ja häufig gefragt wird, was das Ganze haben muss, ist genau diese Perspektive, dass es immer ökonomisch gedacht wird. Und ich möchte hier nochmal in dieser Perspektive des Soziologen darauf antworten. Es gibt natürlich sehr viele Zugangsschranken, die wir bedenken müssen. Es gibt interkulturelle Differenzen, soziokulturelle Schranken, technische Schranken, Digital Divide. Das sind alle diese Perspektiven, die in der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht aufgehoben sind. Und wenn wir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als das nehmen, was die E-Daseinsvorsorge sein soll, dann muss der Staat, wozu die Bürger ja gehören, wir können das nicht trennen, die Bürger sind der Staat in Anführungsstrichen oder bilden den Staat. Es wäre, glaube ich, unglücklich zu meinen, wir könnten das trennen. Dann wäre es unglücklich, nur über ökonomisches Kapital das zu organisieren. Und da beantwortet sich eine weitere Frage hinsichtlich der Kultur. Wir müssen sehen, dass wir nicht nur ökonomisches Kapital, sondern soziales und kulturelles Kapital haben. Und dort würde ich in Anschlag bringen, dass wir auch ein Allmende, also einen öffentlichen Bereich haben, der allen gehört, auch in dem kulturellen Kapital und auch in dem sozialen Kapital. Und da ist die Perspektive, dass wir natürlich einen öffentlichen Marktplatz haben, zu dem alle Zugang haben sollten und dieser Zugang nichts kosten dürfte. Ich möchte hier ein Beispiel nehmen, wie wir beispielsweise diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht organisieren. Bei dem Beispiel Hartz IV habe ich Studenten sind darauf gekommen, die Überlegung, wie komme ich als Hartz-IV-Empfänger an wichtige Informationen. Der erste Schritt ist zu Google. Man googelt Hartz-IV, das nimmt den Begriff Hartz-IV, man kriegt keine Informationen, um adäquat informiert zu sein als Hartz-IV-Empfänger, wenn man schon die ganzen Schranken, also die technischen Schranken, soziokulturellen Schranken, überwunden hat, sondern es sind Rechtsanwälte, Unternehmen, die sich dort tummeln unter diesem Begriff, die obersten Positionen bedienen. Also man sieht, hier ist ein Informationsbedürfnis, also eine Öffentlichkeit fehlorganisiert in der Weise, dass die Anlaufstellen im Internet nicht zu finden sind. Also da verändern sich insofern Öffentlichkeiten.
Der Staat verantwortlich für die Anordnung bei Google, über die Hierarchisierung der Angebote bei Google. Ist das eine Rolle des Staates?
Nein, ich sage das anders. Ich sage es anders. Sie haben mich nicht so verstanden, wie ich es wollte, sondern es ist erstaunlich, dass der Staat es nicht geschafft hat, den obersten Rang bei Google zu besetzen. Das wäre sozusagen mein Vorwurf. Ich wundere mich, dass sehr viele Organisationen die ersten Ränge besetzen und bei Google, dem wichtigsten Organisator von politischen Öffentlichkeiten oder von Teilöffentlichkeiten der Gesellschaft, steht der Staat an vielen Plätzen immer ganz hinten. Ich habe so den Eindruck, da fehlt es nicht an Kompetenz, aber man kann es so organisieren, dass diese Informationsangebote relativ weit oben stehen. Und es wundert mich, dass das sozusagen nicht organisiert ist. Und von daher geht es um den Einsatz von Intelligenz. Und die Bürger haben diese Intelligenz, den Staat auch bei Google ganz nach vorne in die ersten Ränge zu bringen. Und das ist das andere Problem in der Weise. Das ist ein anderes Problem, wo Sie sagen, nein, der Staat will sich gar nicht googeln lassen. Da haben wir dieses erste Problem der Ökonomisierung des Staates auch drin. Also insofern wäre es wichtig, dass wir ein Portal haben, das allen bekannt ist und im Internet von jedem sozusagen die erste Anlaufstelle und auch von jedem bekannt, um gerade dieses Problem zu lösen.
Also gov.uk.org.uk.
Nicht bund.de, wie es derzeit ist.
Genau.
Ja. Sie wollten ja eine kontroverse Diskussion. Bekommen Sie? Ich halte fest an meinem Begriff der Gesamthand. Die definiere ich als, das heißt nicht ich, sondern das ist so gängig, dass die Mitglieder an einem Vermögen ideelle Anteile haben, über die sie nur gemeinschaftlich verfügen können. Das Vermögen ist für mich die IT-Infrastruktur, sozusagen die Technologie, aber auch die Inhalte, all das, was sozusagen den IT-Staat, die Informationsgesellschaft, all das ausmacht. Und da haben wir Akteure. Die Akteure, das ist der Staat, das ist mit seiner Verwaltung natürlich, das ist die Wirtschaft, mit den Unternehmen, das ist die Gesellschaft, das ist der Bürger, aber natürlich auch Nichtregierungsorganisationen und andere mehr. Und es sollte nach meinem Modell nicht einer gegen den anderen hier vorgehen, sondern man sollte hier überlegen, dass jeder eine bestimmte Rolle spielt, der auch gerecht werden sollte, also eine gemeinschaftliche Verantwortung. Die ist nur teilweise rechtlich, das gebe ich zu, sie ist auch teilweise ethisch bedingt, aber das kann teilweise auch in Rechtsnormen sich niederschlagen. Der Staat hat natürlich eine rechtliche Verantwortung, Schutzpflicht, Frau Kurz hat es ja angesprochen, das neue Grundrecht ist inzwischen in der juristischen Literatur eindeutig herrschende Meinung, erzeugt eine Schutzpflicht auch für den Staat, was die IT-Sicherheit etwa betrifft, aber auch die Wirtschaft ist da eben nicht draußen, auch aus der rechtlichen Verantwortung. Es gibt ja Überlegungen im Hinblick auf Produkthaftung beispielsweise oder andere Verantwortlichkeiten. Die Rechtsprechung macht viel im Bereich von Forenhaftung und diese ganzen Dinge. Das heißt, man ist nicht frei von rechtlichen Verantwortlichkeiten, aber ich denke, man sollte darüber hinausgehen. Wir haben doch nicht mehr das Web 1.0, wo wir sagen können, wir haben hier den Staat und da den Bürger und da haben wir den Obrigkeitsstaat, der hier einseitig Dinge setzt oder die Wirtschaft und den Kunden. Der Kunde kann froh sein, wenn er was einkaufen darf. Wir haben Web 2.0, das heißt, wir haben Interaktion. Wir haben hier Akteure, in dieser IT-Welt eigentlich alle eine wichtige Rolle spielen. Der Staat hat natürlich für den Ordnungsrahmen, für die Gesetze zum Beispiel zu sorgen. Die Wirtschaft ist immer mit technologischen Innovationen beteiligt und der Bürger selber ist doch auch Subjekt. Er ist auch Ressource, natürlich auch mit seinem Wissen beispielsweise, ob in seinem User-generated Content, aber auch mit, was nützt denn das ganze E-Government, wenn der Bürger nicht mitmacht? Wir brauchen also auch Akzeptanz auch beim einzelnen Bürger. Und mein Bild, vielleicht habe ich es beim ersten Mal nicht gut rübergebracht, vielleicht widersprechen Sie mir auch beim zweiten Mal. Entscheidend ist für mich im Grunde genommen dieser Gemeinschaftsgedanke, dass nicht der Staat sagt, ich mache Gesetze auch gegen die Geschäftsmodelle der Wirtschaft. Die Wirtschaft aber wiederum auch nicht sagen darf, ich mache hier Geschäftsmodelle und mich interessieren die Kunden nicht, die beute ich dann aus. Machen natürlich nur wenige Unternehmen, wenn sie klug sind. Das heißt also, es können alle Gewinner sein in dieser Situation, bei dieser IT-Infrastruktur, aber es haben auch alle eben meines Erachtens eine rechtliche oder auch nicht rechtliche Verantwortung und sind voneinander auch ein Stück weit abhängig. Deswegen, das war mein Bild der gesamten Hand, über das man natürlich auch weiter diskutieren kann. Danke.
Herr Riedl ist dran und ich würde an dieser Stelle auf etwas hinweisen, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass dies natürlich auch einen größeren Teilnehmerkreis hat, diese Runde, als die hier Anwesenden. Das heißt, die eifrigen Herren und Damen, die im Hintergrund arbeiten, haben ordentlich gesammelt, was von Seiten der Bürger an Fragen kommt. Und nicht unbedingt Sie, Herr Riedl, müssen und darauf auch eingehen. Aber da es eben schon mal auftauchte, würde ich gerne die erste, fast die Nummer eins, wenn wir jetzt hier wieder diese Ranglisten, die Herr Schelska eben angesprochen hatten, aufstellen würden, dann ist es ein besonderes Interesse und vielleicht wird auch Herr Minister dazu dann nochmal explizit was sagen, wann denn jetzt endlich in Deutschland dieses eben schon mal kurz angedeutete data.gov.uk kommt. Aber vielleicht haben wir in Hamburg ja schon was Vergleichbares. Ich glaube, demnächst werden auch Städte als Domainnamen, Frau Kurz, ne? Wie ist das, wird ja diskutiert, ne? Dann Hamburg und Co. Herr Riedl.
Naja, uns findet man natürlich relativ einfach, weil www.hamburg.de ist naheliegenderweise die Präsenz der Stadt Hamburg. Das hat man dann als Stadtstaat dann in der Tat relativ einfach. Aber die Frage, die ja aus der Sicht von Bürgern jedenfalls, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben vor vielen Jahren oder seit vielen Jahren immer wieder Kundenbefragungen gemacht. Was vermissen Bürger eigentlich? Und da haben wir immer nicht nur nach dem Internet gefragt, sondern sozusagen nach dem Zugang zur Verwaltung. Im weitesten Sinne. Da gab es zwei Erkenntnisse. Aus einem haben wir ein richtiges Rationalisierungsprogramm gemacht, nämlich, dass man uns telefonisch schlecht erreicht hat. Man war immer ganz begeistert, wenn man den Sachbearbeiter erreicht hat. Der war immer nett und freundlich, das genau, was sie eben geschildert hat. Aber bis ich ihn erreicht hatte, war das immer relativ schwierig, weil sie konnten nur den zuständigen Sachbearbeiter. Was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip alle Telefonzentralen aufgelöst und einen großen Informationsbasis geschaffen. Da werden ungefähr 3.000 Informationen oder 3.000 Sachverhalte beauskünftet, alles, wo eben Land und Kommune für zuständig ist. Und das ist ein richtiges Rationalisierungsprojekt gewesen, weil natürlich diese ganzen Anrufe bei den hochqualifizierten Sachbearbeitern unterbleiben und die anderen das ganz schnell und für den Bürger wie auch für die Verwaltung besser beantworten. Aus der gleichen Datenbasis übrigens, auf die die Bürger im Internet zugreifen dürfen. Und das ist, glaube ich, das Thema Hartz IV. Ich glaube, was uns von Amazon unterscheidet, wenn ich das Beispiel mal nehme. Ich habe neulich privat ein bisschen Elektronik bei Amazon gezahlt. Dann guckt man da, was haben andere darüber gesagt. Ob das richtig ist oder nicht, was da steht. Dafür steht weder Amazon noch sonst irgendjemand. Da muss meine Kompetenz mir sagen, das klingt irgendwie plausibel, was der da schreibt. Das passt zu dem Produkt oder passt nicht zu dem Produkt. Wenn jemand eine Auskunft haben möchte, ob er einen Gartenzaun in der Höhe von 1,20 Meter dafür eine Baugenehmigung braucht oder nicht, dann braucht er dafür entweder eine Baugenehmigung oder nicht. Da kann man nicht drüber diskutieren. Jedenfalls finde ich das relativ schwierig. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es nach dem Baugesetzbuch in Hamburg genau eine richtige Antwort. Und der Sockel mitzählt oder nicht, ist noch eine interessante Ermessensfrage des Sachbearbeiters. Aber die Frage kann man da stellen, die vertieft man an der Stelle und dann gibt es eine eindeutig richtige Antwort. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sie erst bei Hartz IV gemacht haben. Und da, denke ich, hat die Gesamtheit der öffentlichen Verwaltung in Deutschland noch was aufzuholen. Wir sind im Moment nicht so organisiert, dass sich alle Länder und der Bund darauf geeinigt haben, über den Behördenfinder, wie das dann in der hübsch bürokratischen Sprache heißt, dem Bürger die Informationen zu erschließen. Das würde richtig Geld sparen, glaube ich mal. Das ist ein Sparprogramm, kein Kostenprogramm, weil man nämlich dem Bürger ein Einstiegsportal wie immer man das nennen will. Das ist was anderes wie das, was in den USA unter Open Data diskutiert wird, sondern das ist sozusagen strukturiert zu sagen, wo finde ich die richtige Information. Denn die finde ich in Deutschland relativ gut strukturiert. Wir sind da einfach besser organisiert, sage ich jetzt mal so selbstbewusst wie die USA. Der zweite Punkt ist, was für ein Bild habe ich eigentlich an vielen Stellen darüber, was das Massenproblem der Bürger ist. Und das Massenproblem der Bürger ist, im Verwaltungskontakt nicht mit uns über Bebauungspläne zu diskutieren oder über sonstige gesetzliche Vorgaben und so weiter und so fort. Wir haben richtig erfolgreiche Partizipationsveranstaltungen gehabt rund um, ich diskutiere einen öffentlichen Haushalt, ich diskutiere herausgehobene Bauereignisse, so eine lebende Brücke über die Elbe, lebende Brücke über die Elbe wurde da diskutiert und alle interessanten Bauvorhaben. Da hat das richtig was gebracht, weil es aus meiner Sicht das ist jetzt meine private Bewertung, Fehlinvestitionen verhindert hat, weil man gemerkt hat, das findet in der Stadt keine Akzeptanz und Politik dann so klug war, zu sagen, gegen den richtig breiten Bürgerwillen will man das dann vielleicht doch nicht durchdiskutieren. Aber wenn ich auf die Trefferzahlen, die Zugriffszahlen auf hamburg.de gucke, dann sind die absoluten Highlights die Fragen, wie gebe ich meine Steuererklärung richtig ab, wie beantrage ich einen Anwohnerparkausweis und so weiter und so fort. Also sozusagen die Dinge des praktischen Lebens. Und ich glaube, da muss man auch relativ sauber unterscheiden. Und in den Dingen des praktischen Lebens ist das für die Verwaltung auch attraktiv, das zu machen, auch unter Kostengesichtspunkten. Und da bin ich wieder bei der Frage Sicherheit und anderen Dingen. Ich glaube nicht, dass der Staat in der Lage ist oder auch in der Lage sein sollte, bei der dynamischen technologischen Entwicklung die Sicherheit des Internets herzustellen. Das, glaube ich, können wir nicht. Was man können kann, und dann darf es aus meiner Sicht auch Geld kosten, und wir werden uns wundern, wie viele Bürger bereit sind, dafür zu zahlen. Ich glaube, es sind sehr wenige. Man kann Mail-Provider zertifizieren. Und das ist ja im Prinzip die Idee, die hinter der E-Mail hintersteckt. Und sagen, wenn ich den Mail-Provider nehme, weiß ich garantiert, da kriege ich keine Spams oder sonst was. Die Generation, die hier zum mehrheitlich jedenfalls sitzt, die hat wahrscheinlich irgendwie so ein gewisses Schütteln auf den Schultern, wenn man in Facebook guckt, was Leute da alles über sich veröffentlichen. Die, die das machen, und die sind ja nicht alle irgendwie blöde oder so, oder wissen nicht, was sie da tun, ich finde, das wäre eine sehr arrogante Haltung. Die haben auch nicht das Problem, dass sie Spams in ihrer Mail haben, weil die haben sie dann da eben und dann löschen sie die. Und? Wo ist das Problem? Und ich glaube, diese Kompetenzfrage ist auch eine, die muss man einen Tick realistisch betragen. Ich fahre toi 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 seit meinem 18. Lebensjahr unfallfrei Auto. Ich kann tanken, ich kann Wasser in die Wischwaschanlage füllen und ich weiß, wie man Luft in den Reifen macht. Damit ist in der Öl kann ich noch messen und auch im Zweifelfall nachfüllen, seitdem ich ein Dieselauto habe. Das ist es dann aber auch. Ich habe da einen hochkomplexen Computer im Auto, von dem ich auch als IT-Mensch überhaupt nichts verstehe. Da fährt einer hin, der wird mit Bluetooth angeschlossen in der Werkstatt. Es geht alles wunderbar, finde ich beeindruckend. Ich weiß, wo der Knopf ist, wo man das Auto anstellt. Trotzdem würde ich sagen, ich bin ein kompetenter Autofahrer. Das würde ich jedenfalls für mich in Anspruch nehmen. Und ich finde, so muss man sich auch der Frage von staatlicher Kompetenzaufgabe im Internet melden. Denn für Autofahren, immerhin was richtig lebensgefährlich ist für die, wenn ich schlecht fahre, andere Verkehrsteilnehmer, da erwarten wir auch nicht eine hundertprozentige Kompetenz, sondern da setzen wir Regeln. Und ich finde, das ist das Bild, was man hier auch haben könnte.
Jetzt würde es mich reizen, wenn ich Frau Kurz beobachte. Und nee, wenn es ein Satz bleibt, ist prima, weil Sie sind so engagiert, dass es ja ein Genuss
im Parlament gibt. Parlament gibt es das Instrument der Kurzintervention. Das finde ich, sollten wir machen.
Frau Kurz, eine Kurzintervention.
Mit Mikro.
Mit Mikro.
Ist nur, weil Herr Riedl jetzt kurz mehrfach hamburg.de erwähnt hat. Was Hamburg gemacht hat vor, ich glaube, so anderthalb Jahren, ist, die ganze Online-Präsenz umzubauen. Tolle Sache. Leider hat danach nichts mehr funktioniert. Kein einziger Link. Das heißt, Hamburg hat sich selber aus dem Netz katapultiert, weil nichts mehr gefunden wurde. Das ist so ein klassisches Beispiel von Stadt hat das nicht verstanden.
Deswegen. Herr Riedl, lassen Sie es einfach mal, genau wie die eben von Herrn Minister erwähnte Elbphilharmonie, das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich wollte das jetzt nicht beides natürlich in einen Satz bringen. Aber, verehrter Herr Minister, Sie kommen auch nicht so ganz ungeschoren davon. Und Frau Schwinz, möge es mir verzeihen, denn hier kommt die nächste Bürgerfrage. Die erste ist noch nicht so richtig beantwortet worden. Die kommt nachher nochmal. Wir kommen darauf zurück. Seien Sie getrost, seien Sie nicht besorgt, Frau Domscheit. Herr Minister, eine Bürgerfrage, die sich hier unmittelbar anschließt, denn die hat da was damit zu tun, auch mit dem, wo Frau Kurz darauf reagiert hat. Warum gibt es eigentlich kein Single Sign-On in Deutschland?
Die Frage kann ich nicht so beantworten. Ich werde heute Abend, habe ich mir schon vorgenommen, werde ich mir diese britische Seite da angucken, ob diese gut ist. Ich finde unsere Online-Angebote, die ich natürlich nicht komplett kenne, nicht so schlecht, die wir da so haben. Ob nun hamburg.de oder sonst was. Ich würde übrigens aus ganz generellen Gründen ablehnen, dass wir bei Hartz IV gut erscheinen. Das ist ein Kampfbegriff. Bei SGB II fände ich schon besser, wenn wir es dann da machen würden. Ja, damit geht es ja mal los. Damit geht es mal los. Ob wir uns bestimmte, auch bei der Informationsführung, bestimmte Vorprägungen aufdrücken lassen oder ob wir sagen, wir machen das Angebot, wie wir das für richtig halten. Also das kann ich nicht so genau beurteilen. Wir sind ein föderaler Staat, da geht es ein bisschen komplizierter. Also von daher glaube ich, müssen wir uns da nicht verstecken. Ich rede aber ein bisschen wie der Blinde von der Farbe, weil ich es nicht beurteilen kann. Ich will einen letzten Satz zum in dem Zusammenhang Informationsfreiheitsgesetz sagen. Da war ich vorher im Bundeskanzleramt und da sind vielleicht nicht alle Informationen so wie im Einwohnermeldeamt. Aber die, die wir abgelehnt haben, waren oft Fälle, wo Leute ihre Recherche aber durch den Staat machen wollten. Das muss man mal sagen. Also ich erinnere mich an einen Fall, da hat einer nicht gesagt, was hat denn Adenauer zu Ludwig Erhard irgendwie in der und der Frage gesagt. Sie hätten gerne mal dazu eine Auskunft. Sie haben gesagt, er schreibt eine Doktorarbeit oder Habilitationsarbeit über eine bestimmte transatlantische Beziehung unter einem Gesichtspunkt und die Abteilung sollte das mal alles raussuchen. Und ein nicht unwesentlicher Teil der Fragen kommt von Journalisten, wo die Verwaltung ihre Recherchearbeit der Verwaltung abnehmen soll. So hatte ich eigentlich Informationsfreiheitsgesetz nicht verstanden. Aber dass man richtig Informationen verweigert, die gefragt werden, gibt es gar nicht so oft. Sondern die sozusagen ist, doch, doch.
Also da können wir Ihnen vielleicht mal so eine kleine Liste schicken, sowas. Konstanze Kurz nicht so mitbekommen.
Kurzintervention durch Herrn Beckedahl, aber jetzt
so,
machen wir erstmal mit Frau Spinz.
Das ist auch gerichtlich sehr oft entschieden wurde. Das Problem ist ja auch oft, dass Leute, die wirklich eine Information wollen, insbesondere im Bereich Public-Private Partnership, die gehen vor Gericht und scheitern jeweils immer an diesem berühmten Paragraph 6. Also es geht sicherlich auch mal darum, dass man Journalisten die Arbeit abnimmt, aber mit Verlaub, also unsere vierte Macht ist auch nicht ganz unwichtig. Das heißt, dass man ihnen mal einen Teil der Recherche abnimmt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Trotzdem, Frau Schwenz, vielleicht geht es jetzt zum gleichen Thema. Frau Schwenz.
Na, zum gleichen Thema wollte ich jetzt direkt eigentlich nichts sagen, obwohl uns das Informationsfreiheitsgesetz als Institution manchmal Probleme macht. Ich kann das auch erzählen in der Pause, warum, aber jetzt nicht hier. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das war bildlich gesprochen. Ich glaube so ein bisschen jetzt der Bereich, für den ich jetzt spreche, eben eine deutsche digitale Bibliothek beziehungsweise eigentlich eine Informationsplattform, ich nenne das jetzt mal so, ist ein bisschen anders manchmal zu sehen als das, über was wir jetzt hier oft sprechen, dass man nämlich im Prinzip Administration und Dienste, die damit zusammenhängen, digitalisiert, um jetzt zu erfahren, wie hoch der Gartenzaun sein darf oder, also das als Beispiele. Ich glaube, ich würde gerne so ein bisschen auf die Frage kommen von Herrn de Maizière, muss der Staat für Kultur sorgen und vor allem in diesem, für E-Kultur oder wie auch immer man das dann nennen mag. Da sage ich jetzt halt ganz einfach mal ja. Ja, aber, also auch hier kommen wir wieder auf die Rahmenbedingungen, die möchte ich jetzt gar nicht immer alle wiederholen. Was ich wichtig finde im Kontext dieser Frage, muss der Staat sich eigentlich da ein bisschen drum kümmern, dass wir auch digitale Kultur oder was man auch immer dazu zählt, anbietet. Wir haben unendliche Schätze im analogen Bereich. Herr Rohleder hatte ja vorhin auch mal gesagt, wir fangen jetzt an und übertragen den analogen Bereich in die digitale Welt. Finde ich aber auch wichtig, weil die Gesellschaft sich verändert, weil wir mit den Schätzen nur haushalten und nur arbeiten können, wenn eine heranwachsende Gesellschaft sie annimmt. Das ist im Übrigen ja auch bei allen anderen Dingen so, aber ich spreche jetzt mal für meinen Bereich. Wir müssen also zumindest die Rahmenbedingungen schaffen, die Infrastruktur, die rechtlichen, die ich weiß nicht was, um ein solches Angebot starten zu können, um dann vielleicht auch gemeinsam wieder im Dialog mit den Bürgern, heißt es ja dann immer so schön, mal zu sagen, was wollt ihr denn da eigentlich drin haben in so einem Angebot? Auch das ist, glaube ich, dann die Frage der, was übertragen wir denn eigentlich in eine digitale Welt? Aber dafür auch die Prozesse und die, ja, wer entscheidet denn dann so etwas, was digitalisiert wird oder was nicht digitalisiert wird, um da mal drüber zu sprechen und da einen demokratischen Prozess draus zu machen. Das halte ich auch noch für einen Aspekt, der relativ wichtig ist. Und ich finde, da muss der Staat etwas tun. Also, weil das sind eigentlich Staatsbesitztümer, über die wir da sprechen. Das ist so. Wir reden über unser Eigentum, was in Archiven, Bibliotheken, Museen und darüber hinaus überall liegt. Deswegen denke ich, das ist eine wichtige Aufgabe und das muss man angehen. Das ist auch wichtig im Kontext des Föderalismus in Deutschland, weil ich glaube, dass die Herangehensweise sehr, sehr unterschiedlich ist in den Ländern, weil es da natürlich eine Eigenverantwortung der Länder gibt und keine so eine gleiche Vorgehensweise aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das also halte ich für ganz wichtig. Wir reden auch nicht nur über alte Dinge, die übertragen werden in unsere heutige moderne Welt mit all den Problemen der Formatierungen und der offenen Fragen, was Langzeitsicherung nachher angeht. Wir reden auch darüber, dass wir neuere Dinge damit einbeziehen müssen, wo wir uns wieder ganz andere Fragen stellen müssen, nämlich unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen darf man dann auf urheberrechtlich geistiges Eigentum von anderen zugreifen? Wie ist das? Es ist viel zu chaotisch heutzutage, nicht das Recht als solches, sondern die Umsetzung dieser rechtlichen Bedingungen. Schlechte Voraussetzungen für eine solche gute Plattform, die man im Kulturbereich bieten kann. Im Übrigen nachher kann man diese ganzen Dinge für die Wissenschaft nutzen, für die Bildung, wir bewegen uns dann irgendwann nicht mehr nur im Kulturbereich, wenn wir so eine Plattform aufbauen. Also dies nur mal ganz kurz mit, ich könnte 1000 Sachen sagen zu Stichwörtern, die hier gefallen sind, aber nur mal zu dieser Frage, soll eigentlich der Staat da etwas tun? Tut er es nicht? Ich glaube, das war was Frau Domscheit vorhin auch angesprochen hat. Tun es andere. Und nur zur Erinnerung, die Europäer auf europäischer Ebene, so schwer sie jetzt in die Gänge kommt, und natürlich nachher auch die Diskussionen in den Mitgliedstaaten, ist gestartet worden als sogenannte Anti-Bewegung zu Google. Ist erstmal ein bisschen witzig, finde ich halt auch. Man kann gegen Google keine Anti-Bewegung starten, finde ich. Aber die Idee dahinter, dass ein Privatunternehmen alle diese Dinge, die eigentlich Staaten gehören, an geistigen Werten, nenne ich das mal, Kulturschätzen, zumindest in meinem Textbereich jetzt, dass das angefangen wird von einem Privatunternehmen, alles zu digitalisieren, die dann auch Verträge machen, die mehr oder weniger offen sind, also richtig offen ist eigentlich kein Vertrag, aber vor allem auch nicht offen im Hinblick auf die Nachnutzbarkeit dieser digitalen Daten, die da entstehen, und die das dann auch bei Bedarf wieder abschalten können, wenn die Klicks nicht mehr stimmen. Das finde ich dann halt schon wieder ein Grund zu überlegen, was für eine andere Struktur können wir uns denn da überlegen. Von finanziellen Dingen will ich jetzt mal nicht anfangen zu reden. Es ist schon mal gesagt worden, das kostet alles Geld. Alleine muss man es aber auch nicht machen, aber den Weg ebnen, denke ich.
Ich nehme das auch als einen Appell, jetzt nicht nur diese Diskussion zu führen, sondern das ganz hoch auf die Agenda zu setzen. Das ist ja, wir haben ja bislang das zwar auch berührt, aber hatten ja eher Bürgerpartizipation. Wir kommen nachher nochmal zu der Transparenz, Frau Domscheit, aber ich denke, das ist ein Thema, was wir wahrscheinlich vielleicht sogar in der nächsten Runde nochmal angehen werden, wenn ich das richtig sehe.
Es ist allgemeiner, ja. Aber auch nicht, nee, in allen Punkten.
Nein, völlig richtig. Herr Wiefing.
Ja, das passt ganz gut. Ich bin nämlich ein fanatischer Bibliotheksliebhaber und deswegen würde ich die Frage, ob der Staat auch einen Kulturauftrag in der digitalen Welt hat, gerade an diesem Beispiel natürlich entschieden bejahen, dass eine Institution wie die Frau Schwenz vertritt, auch in die Lage versetzt werden muss, an diesen neuen Entwicklungen teilzuhaben, steht für mich ganz außer Frage. Daran schließt sich aber noch eine andere Überlegung an, die ich dann gerne versuchen würde, etwas ins Allgemeinere zu wenden.
Das darf nicht bedeuten, dass das, was an Schätzen da schon vorhanden ist, also was man jetzt hier in unserer Diskussion ganz schlicht analog nennen könnte, dass das in den Hintergrund tritt. Denn gerade weil ich so gerne in Bibliotheken gehe, weiß ich, dass Bibliotheken mehr sind als nur Buchspeicher. Das sind auch soziale Orte, das sind auch Orte, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, wo Ideen geboren und weitergegeben werden. Also auch diese Funktion muss es, glaube ich, in einer sich stärker digitalisierenden Welt geben. Und auch dazu muss der Staat die Mittel zur Verfügung stellen. Das bringt mich zu dem vielleicht etwas allgemeineren Punkt, der schon am Anfang angesprochen wurde, aber da so etwas beiläufig und auch etwas negativ konnotiert. Ich glaube, Sie sprachen von den redundanten Parallelstrukturen, die es da gibt. Redundant heißt ja überflüssig. Also ich glaube, das ist in dem Fall zeigt sich, dass vieles nicht redundant ist. Und weil der Minister das vorhin ansprach, irgendwann schaltet das Fernsehen eine bestimmte Technik ab. Ich glaube, für den Staat bestimmte Dienstleistungen analog abzuschalten, da muss noch sehr viel Zeit vergehen, bis er das tun darf. Denn auch von Ihnen kam ja die Idee, glaube ich, dieses fliegenden Beamten, der dann mit dem Laptop zum Bürger geht, der selber noch nicht im Netz ist. Ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Dann hatte mir sehr noch die Frage gestellt, warum sollen wir für Sicherheit sorgen? Ich glaube, das ist eine Frage, die man so pauschal natürlich überhaupt nicht beantworten kann. Ich glaube, es ist eine selbstverständliche Aufgabe des Staates, regulierend dort einzugreifen, wo Risiken entstehen. Und wo die Risiken wachsen und allgemeiner werden, da kann der Staat mit einem sehr differenzierten Instrumentarium unterschiedlich eingreifen. Also natürlich werden auch privat betriebene, banales Beispiel, Atomkraftwerke intensiv vom Staat reguliert, ihre Errichtung, ihre Betreibung, weil dadurch massive Risiken für die Allgemeinheit bestehen können.
Aber das geht mit der Errichtung los.
Ja, natürlich. Da,
bevor es überhaupt ein Atomkraftwerk gibt, mache ich Regeln. Hier gab es eine Infrastruktur und ein Netz, bevor es eine Genehmigung gab. Ich will auch keine Genehmigungspflicht. Aber nochmal, kein Missverständnis aufmachen. Ich wollte ja nur provokativ fragen. Ich komme ja wahrscheinlich dazu, dass wir eine Art Schutzpflicht haben. Das ist noch nicht trivial. Ich wollte nochmal sagen, einfach so zu sagen, da ist jetzt was passiert, jetzt muss der Staat uns mal irgendwie helfen, das finde ich eigentlich, geht irgendwie ein bisschen weit bei einer privaten Einrichtung, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Deswegen stelle ich diese provokative Frage.
Vollkommen klar.
Fürs Kurzprotokoll nur, weil es auch für die Audio-Videogabe eine nonverbale Kurzintervention von Frau Kurz. Herr Pfeffing, nochmal.
Genau, es gibt natürlich andere Infrastrukturen, die auch privat entstanden sind und dann hat der Staat sie entweder übernommen, Eisenbahnwesen, oder er hat stark regulierend eingegriffen. Ja, er hat sie verstaatlicht.
Dann später privatisiert.
Genau, so. Und es gibt viele unterschiedliche Eingriffsformen bei unterschiedlichen Risiken, Haftungsregelungen, Zulassungsregelungen, Zertifizierungsregeln, so. Und über eine dieser Formen zu sprechen und wahrscheinlich am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, nur der Staat kann da regulierend helfen, scheint mir offenkundig zu sein.
Passt doch gut, Herr Rohleder, Sie wurden eben auch angesprochen. Und ja. Ich lese noch mal vor, wer überhaupt noch jetzt auf der Liste steht. Herr Beckedahl, Frau Kurz, Frau Domschalt, Herr Krüger, Herr Chiacchiarella.
Ja, ganz kurz zu dem Punkt, Herr Wiffing. In Zeiten unbegrenzter Mittel kann man alles tun, aber die Zeiten sind, glaube ich, in Deutschland rum. Und ich glaube, hier ist die Gesellschaft einen Schritt weiter als der Staat. Redundant war nicht bösartig gemeint, als überflüssig, aber als Doppeltinfrastrukturen. Und wir haben sogar, wenn Sie wollen, an anderer Stelle auch eine Doppeltinfrastruktur, wo jede Gemeinde mit einem eigenen Rechenzentrum arbeitet oder die meisten Gemeinden mit eigenen Netzadministratoren, mit einer eigenen IT-Abteilung und 7000 Mal in öffentlichen kommunalen Portalen in Deutschland das Rad jeweils neu erfunden wird. Was die Bürger dann wiederum vor Herausforderungen stellt, wenn sie in unterschiedlichen Gemeinden Dokumente einfordern müssen, Geburtsurkundenprozesse überall anders organisiert, ohne dass es einen gemeinsamen Ansatz gäbe. Und ich glaube, dass die Initiative aus Ihrem Haus mit der Grundgesetz- oder Verfassungsänderung hier Grundlagen auch zu schaffen, mehr zentrale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, genau richtig, weil sie nämlich Effizienzen schafft, die unsere Branche eben anbietet. Also dass wir im Grunde genommen weg müssen von der lokalen Kirchturmpolitik in einem globalen Internet. Die ist einfach überkommen derzeit. Und ich glaube, hier kann man sehr viel Geld sparen, wenn die Prozesse, die dahinter liegen, auch entsprechend angepasst und eben nicht doppelt vorgehalten werden. Ich hatte mich gemeldet wegen eines Punktes, weil ich glaube, ich habe mich so gewundert über Ihre Frage vorhin zur Sicherheit, dass ich glaube, ich habe sie falsch verstanden, weil gerade in Deutschland derzeit an der Stelle so viel passiert, wo der Staat initiativ wird oder Rahmenbedingungen setzt. Die E-Mail ist ein Beispiel, elektronischer Personalausweis ist ein anderes Beispiel, sodass ich an der Stelle nochmal nachfragen möchte. Ist Ihre Frage so zu verstehen, dass Sie überlegen, dass Sie sich an den Stellen wieder zurückziehen oder dass Sie Ihre Sicherheitsaufgaben nicht darüber hinaus ausdehnen? Weil ich nicht sehe, welcher Ansatz begründet oder wie ein solcher Ansatz begründet sein sollte, in der analogen Welt, jetzt bin ich wieder bei dieser Dichotomie, für Sicherheit zu sorgen, aber in der digitalen Welt darauf zu verzichten.
Erstens gibt es nicht viele Foren, wo man einfach mal so diskutieren kann für einen Minister. Das ist eins, auch selbst wenn es übertragen wird. Und deswegen darf man auch mal eine provokative Frage stellen, ohne dass von dem Stellen der Frage gleich auf die Antwort geschlossen wird. Was mir nur auffällt, dass wir halt ganz viele verschiedene Botschaften kriegen aus der Wirtschaft, aus der realen Welt. Das eine ist, haltet euch raus, und das andere, mischt euch ein. Und ich versuche jetzt Kriterien zu finden durch diese Fragen, wo halten wir uns raus und wo mischen wir uns ein. Und ein Schutz, das haben wir nun aus dem Sozialstaat auch gelernt, ein Schutz geht nicht ohne Eingriff. Auch das ist banal, das ist so. Auch ein Zertifizierungsverfahren geht nicht ohne Kriterien für Zertifizierung, und jemand wird nicht zertifiziert. Gewährleistung sowieso, Haftung auch. Ich muss eben feststellen, wir kommen dann, darüber haben wir, ist ein ständiges Thema, das mich immer umtreibt, bestimmte Leute, manche Provider glauben, sie haften für nichts in diesem Land. Und da weiß ich nicht, wie lange wir damit noch durchkommen, ob das auf Dauer etwas ist. Also, wo setzt dann die Haftung an? Nach welchen Kriterien? Wer überprüft die Haftung? Wie sind die Beweislastregeln für das Durchführen des Durchsetzung des Haftungsanspruches? Das ist alles nicht trivial, was ich da sage. Dann sind wir schnell wieder bei der Speicherung, wenn ich eine Haftungsvorschrift mache. Deswegen, ich möchte gerne wissen, also das, was heißt nicht von diesem insgesamt, wenn der Staat irgendwie schützen soll, dann bin ich damit einverstanden, wenn wir es bezahlen können, das ist die Kostenfrage, und wenn ich nicht den Vorwurf gleichzeitig kriege, soll ich mich gefälligst raushalten. Das ist der Hintergrund meiner provokativen Frage. Das ist eine hermeneutische Frage, um sozusagen dieser Zielsetzung mich zu nähern. Nicht jetzt heute, aber in den nächsten Jahren, denke ich, müssen wir diese Fragen irgendwie kategorial beantworten.
Und auch hier passt ja, dass Herr Becke da als Nächster dran ist. Zwischenruf von Herrn Kammer.
Ich würde es gerne noch mal zuspitzen. Ich glaube, es wird um diese Frage immer Streit geben. In irgendeiner Weise. Ich halte es aber für richtig, die verschiedenen Dimensionen von Sicherheit, die was zu tun haben mit einer Existenz in einer digitalen Welt, mit allem, was dranhängt, so auf die Agenda zu setzen, dass wir diese Themen richtig beackert kriegen. Und die Probleme, die da wachsen, die haben einfach eine Geschwindigkeit, die wir erstmal realisieren müssen. Und wenn wir das haben, dann stellt sich die Frage auch, was kann der Staat da tun? Und ich glaube, der muss da was tun. Ich sehe nicht ein, dass wir akzeptieren, dass Botnetze ein Geschäftsmodell sind, um alle möglichen Existenzen in der digitalen Welt zu zerstören, zu behindern und so. Ich kann nicht erkennen, dass diese digitale Welt alle, die daran teilnehmen, verursacht haben, sondern das sind ganz gezielte Geschäftsstrategien. Man würde in anderen Zusammenhängen, dann, wenn man das strafrechtlich kategorisiert hat, irgendwann sagen, da muss man richtig Strafverfolgung machen. Das haben wir hier noch nicht, weil das noch nicht so fassbar ist. Aber ich sehe eigentlich nicht ein, dass man das nicht richtig, auch richtig benennt als etwas, was das ist nicht gewollt. Das wollen wir in dieser digitalen Gesellschaft nicht. Und also muss irgendjemand jetzt die Kraft aufbringen, da irgendwelche Regeln zu erfinden. Und
es geht leider nicht zur gesamten Hand, Herr Heckmann. Aber
nee, ich will überhaupt nichts. Ich halte nichts von gesamter Hand in dem Kontext. Also dieses Modell mit der gesamten Hand hat mir zu viele idealistische Bilder, daran glaube ich nicht. Also hier geht es um viel handfestere Konflikte, nicht? Aber ich wollte nur sagen, weil Sie vorhin sagten, das ist ja eigentlich irgendwo etwas privat entstandenes Problem, selbst wenn, also es hat jedenfalls, haben Sie jetzt alle am Hals und wir müssen irgendwas tun. Und dieses Wir, gut, mag Community hin oder her sein, aber da hat der Staat auf jeden Fall für mich eine Verantwortung.
Nach dieser willkommenen Kurzintervention nun Herr Bickedahl in der Normalreihenfolge.
Ja, ich wollte nochmal da ansetzen, wo Frau Schwenz aufgehört hat, mit ihrem Bild, das erst als Google Books kam, ist halt quasi die Politik aufgesprungen und wollte eine Alternative schaffen. Und dazu, dann ist man bei der Europäer und so weiter gelandet. Das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Politik viel früher darauf reagiert hätte. Ich wundere mich nur, dass bei vielen anderen Fragestellungen die Politik eigentlich noch gar nicht sich so beschwert hat. Nämlich die Frage, wem gehören eigentlich unsere IT-Infrastrukturen? Gehören die uns? Gehören die den Verwaltungen? Oder mieten wir quasi unsere Infrastrukturen von privaten Unternehmen, die dann über Lizenzbedingungen quasi vorschreiben können, wann die wieder weggenommen werden oder nicht? Wir können auch die Frage stellen, privatisieren wir auch die Öffentlichkeit einerseits mit Plattformen wie hamburg.de oder berlin.de, die eigentlich in Public-Private Partnerships ausgelagert werden, und was vielleicht gerade noch so momentan funktionieren mag, mal mehr und mal weniger gut, so vor allen Dingen, wo die Verwaltungen meistens kein Geld haben, um jetzt mal ein bisschen Bürgerservice zu machen. Aber möchten Sie sich auf Springer verlassen, dass die in 10 Jahren immer noch hamburg.de so einen tollen Service bieten? Also ich möchte mich als Bürger da nicht unbedingt drauf verlassen. Das ist halt meine Erwartung, dass halt solche Dienstleistungen quasi vom Staat angeboten werden. Und Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen über andere Dinge, so wie die jetzt auch gerade so ein bisschen in den Medien sind. Wenn wir über Privatisierung der Öffentlichkeit reden, ist es ganz normal, dass halt heutzutage jeder in Social Networks aktiv ist. Ich bin das ja auch. Ist ja auch super. Also technologisch kann man sich sehr einfach mit anderen Menschen austauschen. Aber was bedeutet es, wenn wir immer mehr von unserer Öffentlichkeit, von der politischen Partizipation hin zu Facebook, zu StudiVZ und so weiter auslagern. Ist das noch wirklich die Demokratie, die wir haben wollen? Oder sollte da der Staat nicht neben einer Regulation von Facebook und Co. sozusagen schauen, wie man Alternativen schaffen kann? Und Alternativen in die Richtung, dass man mal anfängt, dezentrale Infrastrukturen, die datenschutzfreundlich sind und die Open Source und offene Standards als Hintergrund haben, zu fördern, damit man mal mittel- und langfristig herauskommt aus, ja, quasi, dass unsere Öffentlichkeit von einzelnen Firmen betrieben werden, die halt ihre AGBs haben, aber nicht unbedingt auf Basis unseres Grundgesetzes handeln.
Herr Heckmann, insofern es sich um eine der immer beliebter werdenden Kurzinterventionen handelt, willkommen, aber es sollte dann wirklich eine Kurzintervention sein.
Geht ganz schnell, weil, Herr Minister, ausgerechnet die Botnetzkriminalität. Eines Ihrer Behörden, das BSI, hat mich beauftragt, ein großes Gutachten zur Botnetzbekämpfung zu machen. Das ist vor 2 Jahren oder wann abgeliefert worden. Und genau da haben wir das Ergebnis erzielt zur gesamten Hand. Tut mir leid. Denn der Nutzer schafft nämlich die Sicherheitslücken, wenn er nicht selber auf dem Stand ist. Das heißt, er hängt mit drin, weil ohne den Nutzer haben Sie nicht die Probleme, wenn da nicht an seinem Rechner die Botnetze sozusagen sich erst entstehen. Die Wirtschaft, die Provider wiederum können die Botnetz-Aktivität natürlich berechnen und haben möglicherweise eine Pflicht, den Nutzer zu informieren, sogar im Ernstfall abzuhängen. Der Staat hat sowieso Pflichten, da ist der Minister immer dafür. Das heißt also, wir haben hier wirklich dieses Konglomerat wieder, ausgerechnet bei der Botnetz-Kriminalität. Ich wollte mich zurückhalten, die gesamte Hand heute nicht mehr, aber das war halt hier ein Beispiel, das mich provoziert hat.
Aber der Herr Minister schafft es immer mit seinen kleinen Provokationen dann auch wieder, mindestens schon wieder Kurzintervention oder sonstiges. Und Herr Wehrenkotte, so begeistert über Herrn Wehrenkotte, dass ich ihm jetzt auch noch eine Kurzintervention gönne.
Vielleicht,
aber wirklich kurz.
Ja, nur zwei wesentliche Aspekte, die ich auch im Hinblick auf das Verhältnis von Staat und Bürger sehe, im Hinblick auf die Frage, wie sich die entsprechenden staatlichen Angebote entwickeln. Der Herr Riegel hat vorhin das Beispiel gebracht, dass die Dänen etwa der mittelständischen Wirtschaft den Ball zugeworfen haben, indem wir gesagt haben, es gibt bestimmte Angebote nur noch in der digitalen Welt. Die Frage, die sich natürlich anschließt für andere staatliche Angebote, kann man das dann auch machen, wenn es reine Bürgerangebote sind? Verändert sich das Verhältnis von Staat und Bürger da? Und das Zweite ist natürlich, welches Kommunikationsmodell haben wir denn da? Wir haben bei uns im Hause Anwendungen, die laufen intern komplett digital, aber wir erwarten das vom Bürger nicht. Der kann genauso gut schreiben, das wird halt eingescannt.
Und wir warten auch weiter, dass natürlich Telefonanfragen beantwortet werden, weil der Sachbearbeiter wird gefragt. Wir haben es dann so gemacht, dass die Anwendungen so gestaltet sind, dass egal wo der landet, bei dem Sachbearbeiter einer bestimmten Abteilung von 200 Leuten, jeder das beantworten kann, weil wir intern digital arbeiten. Das ist ein ziemlicher Aufwand, den wir betreiben, aber es gehört zum Kommunikationsmodell. Das heißt, wir müssen immer gucken bei der Entwicklung, Verhältnis Staat-Bürger setzt natürlich auch bestimmte Erwartungshaltung im Blick auf die Kommunikation voraus. Das heißt, je schneller wir uns vielleicht entwickeln, desto mehr entwickelt sich dann, wollen wir sagen, rübergeleitet ein Kommunikationsmodell, das wir vielleicht so im Verhältnis Staat-Bürger gar nicht wollen.
Und jetzt vor kurz, lang, Intervention.
Ich wollte jetzt eigentlich was ganz anderes sagen, aber ich muss natürlich jetzt darauf eingehen, was der Herr Minister gesagt hat zu der Frage, wo denn hier die Haftung einsetzen würde und zu der Frage, ja, wie man dann nur Fehlentwicklungen eigentlich korrigiert. Ich finde, wie bei allen Dingen ist das Wichtigste, dass man die Fehlentwicklung als solche erstmal identifiziert. Wenn man feststellen kann, wo ist denn eigentlich der Punkt, wo wir wirklich gegenarbeiten müssen. Und das hat der Staat ja auch in einigen Dingen halbwegs erfolgreich getan. Ich denke da zum Beispiel an die Eindämmung der Abmahnwellen, die zwar immer noch sehr viele sind, aber gedeckelt sind etwa von der Höhe, in der abgemahnt werden kann, all solche Fragen. Diese Fehlentwicklung als diese zu identifizieren, ist natürlich nicht leicht, denn da wird man wieder auf sehr viele Partikularinteressen stoßen, die Fehlentwicklung nicht als solche sehen. Ja. Und wo die Haftung einsetzt, da muss ich wieder meinen alten Vergleich mit dem Telefonnetz rauskramen. Es wäre ein Unding, wenn wir akzeptieren würden, dass unser Telefonprovider in die Gespräche hineinhört und danach entscheidet, ob er weiterleitet oder nicht. Das heißt, die Modelle, die wir üblicherweise im Versorgungsbereich haben, werden offenbar im Netz wieder anders gesehen. Warum sollte mein Anbieter, der mir nur meine Bits nach Hause sendet, darüber entscheiden dürfen, was da durchgeleitet wird? Das hat nichts mit der Kontrolle etwa der Botnetze zu tun, weil es intelligente Modelle gibt, auch Botnetze zu bekämpfen. Vor allen Dingen besteht die darin, den, wie wir schon gehört haben, den User zu bilden. Also den Benutzer des Netz besser auszubilden, denn der ist schließlich der Botnetzgeber. Ja. Also das heißt, diese Haftungsfrage für die bloßen Anbieter, also die wirklich nur die Bits nach Hause schicken, die sehe ich einfach nicht, weil das ist nicht deren Pläsier. Und dabei würde ich auch sozusagen bleiben, obwohl das immer wieder kommt. Wir haben das im Telefonbereich akzeptiert, das sollten wir im Netzbereich genauso akzeptieren.
Frau Domscheit.
Ich finde es ein bisschen schade, dass wir, egal wie die Überschrift heißt, wenn wir bei Internet reden, immer wieder bei Risiken, Gefahren und Bedrohungen landen, aber es scheint irgendwie unvermeidlich. Ich würde gerne auf diese eine Frage zurückkommen, die wir ja aus dem Online-Dialog herausgefischt haben, die ich im Übrigen selbst gestellt hatte. Deswegen liegt sie mir auch so furchtbar am Herzen und ich hätte auch sehr gerne Antwort darauf. Aber ich möchte noch mal begründen, warum die da drin steht. Und zwar bezog sich das darauf, wann kommt das deutsche data.gov. Vielleicht noch mal, wo gibt es das überall? Also das gibt es ja nicht bloß in England. England war das zweite oder dritte Land. Es hat angefangen mit data.gov in den Vereinigten Staaten unter Obama, der ja seine Open Government-Initiative gestartet hat, noch in den ersten Wochen, die er im Amt war. Und dann ganz einfach, wo wir ja am Anfang von Worten sprachen, deklariert hat, Government has to be open and participative. Das ist die komplette Strategie. Wieso Paragraph 1 Grundgesetz? Kann man darüber streiten, was ist offen, was ist partizipativ, aber es gibt erstmal die Richtschnur vor und die gilt für alle und für alles. Er hat dann im Herbst an seine Bundesbehörden eine Order herausgegeben, die Open Government Directive, in der genau drin stand, wer bis wann was zu tun hat. Da drin stehen Deadlines, da würde man in Deutschland wahrscheinlich aus Tagen, Monaten machen, da gibt es drei Deadlines, 30 Tage, 45 Tage, 60 Tage und 120 Tage. Die 60-Tage-Deadlines bezogen sich auf die Bereitstellung von Open-Data-Portalen für jede einzelne Bundesbehörde. Die Deadline ist vor wenigen Wochen ausgelaufen. Alle Bundesbehörden in den USA haben es geschafft. Keine hat einen extra Dollar dafür gekriegt, das zu tun. Es gibt auch ein wunderbares Transparenzportal, wo auch viele Daten drinstehen, zur Bewältigung der Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten. Wir würden sagen KP2-Portal. Recovery.gov, eines der schönsten Portale, das es gibt für sowas, sollte man sich mal angucken. Das wurde in der neuen Fasson innerhalb von nicht mal 10 Wochen umgesetzt und es hat auch nicht wirklich die Welt gekostet. Das Geld, das übrig blieb, weil man mehr verkalkuliert hatte, hat man dann für Schulung und Workflow-Management benutzt. Es haben auch viele Städte schon, also neben den Ländern Australien, Neuseeland, England, UK, sogar Spanien hat inzwischen diese Landesportale für offene Daten. Gibt es auch viele Städte, Bundesstädte in den USA, aber auch Helsinki, London, Washington, Vancouver, Edmonton und ich könnte jetzt noch 20 andere nennen, die auf Städtebasis so etwas haben. Die Frage, warum, ist eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist, warum nicht? Die Daten gehören ja eigentlich uns. Wir haben die alle schon mal bezahlt. Die sind mit Steuergeldern beschafft worden und die gehören den Bürgern genauso wie das kulturelle Erbe. Da müssen sie den Bürgern auch zugänglich gemacht werden. Natürlich ist die Frage berechtigt, für welche Daten sollte das nicht zutreffen. Aber wie Markus Beckedahl am Anfang schon gesagt hat, es geht um die Umkehrung der Betrachtungsweise. Alle Daten erstmal öffentlich zu machen, das sollte die Richtschnur sein. Und dann kann man davon ausgehend auch sehr viel Kreativität freisetzen. Es gab ja auch irgendwo in diesen 15 Fragen steht, wie kann man komplexe Sachverhalte so darstellen, dass Bürger sie verstehen. Wenn man die Daten offen stellt, dann werden sich ganz viele draußen in der Community um diese Frage kümmern, indem sie nämlich Daten miteinander verknüpfen und intelligent visualisieren, dass Probleme erkennbar werden. Mit Bildern versteht man viel mehr, als wenn irgendwo Zahlenkolonnen stehen. Man kann zum Beispiel diese Apps for Democracy-Wettbewerbe machen. Damit hat Vivek Kundra, der heute der CTO von Obama ist, der war mal CTO von Washington, angefangen. Der sagt heute noch, es ist die effektivste Maßnahme der Verwaltungsmodernisierung, die er jemals gemacht hat. Das Ganze hat $50,000 gekostet, davon ungefähr die Hälfte für Preisgelder. Reingebracht hat es Anwendungen mit einem geschätzten Entwicklungswert von 2,3 Millionen. Das ist ein ROI von 4.000%. Natürlich kann man diskutieren, sind es jetzt vielleicht nur 2.000 oder 1.500, ist ganz egal. Es bleibt bei der Message, dass man, wenn man die Kreativität der Massen nutzt, sehr, sehr viel zurückbekommen kann. Insbesondere auch, um Dienstleistungen für die Verwaltung durch Dritte entwickeln zu lassen, die nämlich am besten wissen, was sie eigentlich haben wollen für Dienstleistungen. Und dann auf diesen Portalen aber auch zu fragen, lieber Bürger, liebe Bürgerin, welche Daten möchtest du denn gern online haben und in welchem Format? Das müssen Rohdaten sein, Maschinen, lesbare Daten in verschiedenen Formaten, dass man nicht am Ende wieder das Technikproblem hat, dass die einen das lesen können, die anderen nicht. Also das muss dann natürlich der Fall sein. Wir haben dann sowas, wir reden ja oft so von Public-Private Partnership oder öffentlich-private Partnerschaften. Ich glaube, wir werden im digitalen Zeitalter, ich weiß nicht, ob sie ZÖPs heißen werden, aber so eine Art zivile Öffentlich-Partnerschaften haben, wo also praktisch Bürger und die Zivilgesellschaft, das können auch Unternehmen sein, gemeinsam mit der Verwaltung an Lösungen arbeiten für Probleme, die wir alle haben. Um RecoveryGov übrigens so schön zu machen, da gab es auch einen Wettbewerb, der nannte sich InternationalDialogue.gov, auch in den USA. Und da hat man die IT-Industrie aufgefordert, sich daran zu beteiligen, jeder Privatmensch hätte es auch tun können, aber gefragt war die Industrie, Ideen einzureichen, wie man denn am besten die Bewältigung des Konjunkturproblems in den USA darstellen kann auf dieser Recovery.gov-Webseite. Wer kriegt Geld, wofür wird Geld gegeben, was kommt dabei raus, hat es wirklich Konjunktur gefördert, ja oder nein? Alles das stärkt Demokratie und trägt auch zur Legitimation von bestimmten Entscheidungen bei.
Herr Minister, vielleicht auch nochmal mit dem Hinweis in Bezug auf die über den heutige Runde hinausgehende Öffentlichkeit, dass gerade diese Fragen nach data.gov.uk eben auch aus dem Netz kamen. Also vielleicht auch da nochmal.
Ich will nochmal, also zum Thema Partizipation, da kommen wir drauf, wenn wir noch Zeit haben, da leuchtet mir viel ein von dem, was Sie sagen. Allerdings im Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebenshürden, die Chancengleichheit, privilegiert es in gewisser Weise diejenigen, die sowieso schon beweglich sind. Und aber okay, ich glaube, da kann man viel machen. Bei dem anderen habe ich mehr eine Frage, welche Daten sind es denn eigentlich? Die große Datenmasse, die wir in unseren Verwaltungen haben, die allergrößten sind sozusagen sozialstaatliche Daten, das sind allermeistens personenbezogene Daten, bei denen ist es sehr schwierig, sehr schwierig.
Die sind nicht gemeint.
So, wenn die nicht gemeint sind, aus offensichtlichen Gründen, dann geht es zum Beispiel um statistische Daten. Die sind bei uns ziemlich offen. Die statistischen Bundesämter und Land, da wird man sicher was verbessern können, aber ich glaube nicht, dass sie prinzipiell irgendwie schwer zugänglich sind. Wenn, würde ich das gerne mal hören. Ich will Sie ja fragen dazu. Die Raumdaten auch.
Geodaten.
Wir haben die Geodaten sehr öffentlich. Vielleicht kann man sie noch öffentlicher machen. Das könnte man. Moment. Ich war neulich in Frankfurt bei der zuständigen Bundesbehörde, die wir haben. die Stellen auch für Bürger, wird gar nicht so viel benutzt, auch die Länder machen das, Daten zur Verfügung, wo zum Teil jetzt Initiativen gegen Google laufen, die man eigentlich als öffentliches Angebot längst haben kann. Längst haben kann. Also da ist, was Raumdaten angeht, auch Verknüpfung, Sie können das ja auch in Auftrag geben, wo ich manchmal schon denke, ob die Verknüpfungen nicht ein bisschen zu viele sind. Also meine Frage ist, um welche Daten genau geht es, wo Sie das umkehren wollen und alles, die in Großbritannien, in USA oder sonst was sozusagen besonders herausgehoben sind und wo wir das irgendwie nacheifern sollten. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also kurz zusammengefasst, alles, was nicht personenbezogen ist.
Und bestimmte Sicherheitsfragen betrifft. Aber ich glaube, mit Beispielen kann man immer am besten arbeiten. Das sind die statistischen Daten, Umweltdaten, Geodaten. Vielleicht eine kleine Illustration. England hat auch mal einen Wettbewerb gemacht, Show Us a Better Way, und hat die Bürger gefragt, was sie denn gerne möchten für Anwendungen auf Basis von Daten, die sich in öffentlicher Hand befinden. Und erstaunlicherweise kamen die einfachsten Dinge raus, was Bund Online wahrscheinlich nie drauf gekommen wäre, dass Bürger sowas haben wollen und nicht die vielen 485 oder was es waren, Dienstleistungen, die man mit viel Geld entwickelt hat. Die unter den Top 5 waren, wo ist das nächste öffentliche Klo, wo ist der nächste Briefkasten, und das war so Zeug, can I recycle it? Also ganz einfache Fragen, die Bürger wollten, die meisten aber wirklich mit einem lokalen Bezug zum Lebensumfeld der Bürger. Und auch das war ja eine Frage, die weiter vorkam in diesen 15 Fragen. Wie muss man denn Dienste machen, dass Bürger die haben wollen? Man muss sie wirklich so nah wie möglich am Alltagsleben der Menschen machen. Und das sind manchmal nicht wahnsinnig komplexe Daten, sondern ganz einfache. Es hilft aber auch nichts, dass diese Daten an vielen Orten verfügbar sind und irgendwo schon rumliegen. Es geht darum, dass man sie an einer Stelle einfach gesammelt, zentral und maschinenlesbar erreichen kann. Man kann pro Bundesland eins machen und für die Bundesebene als behördlicher eins. Das machen die anderen auch.
Ich würde es gerne aufgreifen und eine Kurzintervention wieder, Herr Nenriede, auch mit der gleichzeitigen Frage, ob es sowas wie FAQ in dem Bereich gibt, Frau Domscheit, Herr Beckendahl vielleicht, also Frequently Asked Questions, also die 15 oder 20 Top-Fragen, wie wir sie uns ja hier mit immer drei Fragen auch machen. Ne? Genau. Herr Riedel.
Also ich glaube, das, was hier angesprochen wird, ist das, was ich erst auch schon mal mit sozusagen Behördenfinder gemeint habe. Der Glaube, dass diese Daten zu geringen Kosten an ganz vielen Orten bereitgestellt werden, den teile ich nicht. Um das mal ganz deutlich und aus der Praxis zu sagen. Wir haben 38.000 Bildschirmarbeitsplätze in der Freien und Hansestadt Hamburg. Es gibt fast keinen Geschäftsprozess, der nicht mit einer IT-Anwendung unterlegt ist. Jedenfalls keinen relevanten. Und wenn ich daraus Daten generieren wollte, die nicht personenbezogen sind, dann muss ich das tun. Dann muss ich das programmieren, dann muss ich das bei den geschätzten Industriepartnern, die hier zum Teil am Tisch sitzen, in Auftrag geben. Und ich weiß, dass das nicht umsonst ist. Und die Vorstellung, insofern, ich finde, da muss man dann auch ehrlich miteinander umgehen. Die Vorstellung, dass unsere Geodaten umsonst sind. Ich sitze im Verwaltungsrat des Hamburgischen Betriebes für Geodaten und Vermessung. Das ist ein 47 Millionen Betrieb, Hälfte davon staatliche Vermessungsaufgaben. Das ist die Produktion der Daten, von denen wir darum sprechen, sie umsonst bereitzustellen. Das haben wir früher nicht getan. Wir haben sozusagen eine Light-Version, die steht jedermann bereit. Aber die Vorstellung, dass diese Daten, über die wir da reden, die in den USA ganz schlecht organisiert sind und jetzt sozusagen mit einem ganz anderen Verwaltungstradition bereitgestellt werden, dass das umsonst sei, dann finde ich, muss man... Man kann das richtig finden, das ist nicht mein Punkt dabei, aber ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit, zur Diskussion sagen, wenn ich automatisiert Massendaten bereitstelle, regelmäßig, aktuell, das ist ein IT-Prozess und der IT-Prozess, den kann man wollen, aber der ist nicht aufwandslos, das ist einfach nicht ehrlich an der Ecke und ich finde, das gehört auch dazu und ansonsten gehört dazu, dass man sich dann im Föderalismus darüber Gedanken macht. Das ist die politische Diskussion, die man dazu führen kann. Habe ich für die Bürger ein Portal, bei dem ich den Zugang mache? Ich halte es in der Tat, wenn man sowas macht, für überflüssig, dass man das 16 Mal oder ich weiß nicht genau, wie viele Kommunen wir in Deutschland haben, aber jedenfalls einen deutlich vierstelligen Stückzahl so und so viel tausendfach macht.
Da jetzt gleich Herr Krüger auf der Liste als nächster dran ist, würde ich vorschlagen, dass wir zwar jetzt diesen Bereich Kommunikation zwischen Bürgern, Wirtschaft kam auch immer ein bisschen rein, Verwaltung und auch Transparenz zwar nicht abschließen,
aber vielleicht dann doch nochmal auch auf diesen großen Punkt politische Willensbildung kommen, mit Hilfe des Netzes. Wird aber als Zwischen, nicht Resümee, aber dann doch nochmal als Zwischenfrage, vielleicht fast eine rhetorische Frage, Herr Minister, die verschiedenen aus dem Netz kommenden Bürgerfragen nochmal aufgreifen. Und Arne, ich weiß schon, wohin die Antwort geht, aber eine Frage, die noch nicht genannt worden war, die ich aber auch noch nennen möchte: Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung geplant, um die Ziele der Ministerial Declaration von Malmö zu erreichen? Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen bezogen auf einige andere Fragen, die schon gestellt wurden. Meine Ahnung ist, dass Sie sagen, ja, internationale Konsultationen, Learnings oder zu Deutsch Lernerfahrung. Bitte?
Also was sind das für Ziele? Offenes, flexibles und kollaboratives Regieren, welches E-Government nutzt. Kann man entweder sagen, machen wir, erledigt. Ja, oder man kann sagen, müssen wir erst anfangen, haben wir noch nie gemacht. Erhöhen von Effizienz und Effektivität, genau, ist ein Prozess, sind wir dabei. Verbesserung der öffentlichen Leistung, sodass dem Nutzer besser geholfen, der öffentliche Wert maximiert. Machen wir, Kfz-Anmeldung demnächst elektronisch. Implementierung der politischen Prioritäten wird durch angemessen befähigende Faktoren und juristische und technische Grundlagen gewährleistet. Sitzen wir hier. Also diese, war ja wahrscheinlich einer aus meinem Ministerium dabei bei dieser Erklärung, aber das sind doch sich selbst an die Kandare nehmende, selbstdisziplinierende Beschlüsse, wo wir sagen, wir sollen uns am Riemen reißen. Das versuchen wir. Ehrlich gesagt ist das, was wir hier machen, ein Teil davon. Und was wir im KP2 für IT und alles das machen. Aber jetzt sozusagen Haken 1 erledigt, Haken 2 leider noch nicht. Und so kann man mit diesen Beschlüssen nicht umgehen.
Trotzdem, Herr Minister, werden Sie zugeben, dass die Frage ja immerhin berechtigt war, da sie aus dem Netz kommt und Frau Domscheit auch noch zusätzlich sehr anerkennend genickt hat, halten wir diese Frage für vorläufig. Bitte? Ja. Also haben Sie sich auch übers Netz nochmal zur Sicherheit reingebracht, um ganz sicher zu gehen?
Ich doch noch mal sicher zu gehen, dass muss ich doch nochmal eine ernste Bemerkung machen. Dann sage ich auch nichts mehr bis zum Schluss, wenn Sie nicht wollen. Nein. Kollaboratives Regieren. Ich will nur noch mal sagen, wir dürfen nicht Illusionen erwecken über das, was ein Staat auch machen muss. Ein Staat muss einen landwirtschaftlichen Betrieb, der Fäkalien im Hühnermist hat, schließen. Da ist nichts mit Kollaboration. Da wird einmal angehört und wird geschlossen. Also so eben. Also und auch das Zustandekommen von Prozessen. Da gibt es eine alte deutsche Tradition, Verwaltungsverfahren, Beteiligungsverfahren. Aber irgendwann muss streitig entschieden werden. Und das heißt, was ich nur will, ist, dass wir nicht vor lauter Herr Krüger wird ja gleich was sagen wahrscheinlich dazu, aber vor lauter partizipativen Begriffen irgendwie auch die Kraft einer Demokratie zur Streitentscheidung brauchen. Vor lauter Verfahren brauchen wir auch mal die Kraft, dass irgendetwas entschieden wird. Und dann ist Ende im Karton. Und das wollte ich nur sagen, dass wir haben so eine deutsche Tradition, Streit soll nicht sein, das muss partizipativ sein, wir müssen uns alle lieb haben und so. Große Koalitionen sind gut und lass es lange reden und kann man hier Konsens finden und so. Ganz viele Entscheidungen gehen leider nach einem partizipativen Beteiligungsverfahren. Da kann man ganz viel machen. Irgendwie so, dass einer entscheidet, so ist es. Und das ist bei allem Respekt vor der Internet-Community nach unserer Verfassungsordnung eine repräsentative Entscheidung.
Genau, dabei so steht es im Positionspapier des Government 2.0-Netzwerkes auch drin. Die Verantwortung zur Entscheidung nimmt niemand der Politik ab. Von diesem großen Eisberg der Partizipation ist das E-Voting, wo die Bürger tatsächlich entscheiden, der allerkleinste Teil. Der andere sind konsultorische partizipative Prozesse, die nicht heißen, man hat sich gegenseitig immer lieb. Die heißen, man setzt sich miteinander auseinander, so wie wir das heute hier tun. Da ist jede Menge Kontroverse drin und am Ende muss die Politik die Entscheidungshoheit haben, in den meisten Fällen, aber sie tut es auf einer viel besseren Informationsbasis. Sie weiß eigentlich viel besser, was sind denn die Prioritäten der Wählerinnen und Wähler, der Bürgerinnen und Bürger und müssen sich das nicht mehr erfinden oder aus Zeitungen lesen. Also es geht im Prinzip darum, Entscheidungen besser treffen zu können und damit akzeptabler zu machen.
Was in der Tat dann endlich dann wieder zum normalen Ordnung, nämlich Reihenfolge genauer gesagt, zu Herrn Krüger überleitet. Und in der Zwischenzeit haben trotzdem alle den Minister lieb. Ich glaube, das kann man trotzdem sagen. Herr Krüger.
Also bevor ich zum Thema Willensbildung kurz was sage, möchte ich einfach nochmal an die Diskussion anknüpfen. Vielleicht das Datenmanagement in öffentlicher Verantwortung zum Thema machen. Das ist also eine der größten erfolgreichen Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung in den letzten Jahren ist die Verarbeitung von Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes. Also wir haben so ein Format Zahlen und Fakten. Das sind Online-Grafiken, die werden in jeder Lokalzeitung nachgedruckt, weil es viel zu teuer ist, Grafiken zu erstellen mittlerweile für Verlagswesen. Es ist kommentiertes Material sozusagen von Universitäten, die zu den einzelnen Fragen, ob das nun soziales System in Deutschland ist oder Globalisierung oder was auch immer, sachkundige Kommentare abgeben und damit dieses Wissen, wenn man so will, einordnen und sortieren. Das knüpft eigentlich genau an diesen Bedarf ab, sozusagen eine Transparenz von Daten herzustellen, sodass die Verknüpfung sowohl durch die Bürgerinnen und Bürger, durch Wirtschaft, aber eben auch in dem Bildungsbereich, im Wissensbereich hergestellt werden kann. Also ich finde es schon eine wichtige Frage, dass da sozusagen die öffentliche Hand oder der Staat offensiv mit seinen Ressourcen und seinen Verantwortungen umgeht. Das ist das eine. Das zweite, da kann ich anknüpfen, Herr Minister, an Ihren Einwand. Vollkommen klar, wir brauchen den intervenierenden Staat. Und es muss auch ganz klar sein, dass es eine der Kernkompetenzen ist. Aber mir scheint zumindest, dass die kommunikative Seite, also die Kommunikation der öffentlichen Hand und des Staates, eine immer noch relativ unterentwickelte in unserem Land ist. Es wird zwar viel kommuniziert, aber ein gestalteter, ordnungspolitischer, öffentlicher Raum, daran fehlt es in großen Teilen. Ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, was im politischen Raum ja sehr kontrovers diskutiert worden ist. Vielleicht sage ich einen Satz vorher. Ich meine, vor 20 Jahren ist die DDR zu Ende gegangen. Ich habe dieses Land 30 Jahre lang erlebt und erlebt sozusagen, was es heißt, wenn der Staat dominant über Zivilgesellschaft und Ökonomie herrscht. Gleichzeitig ist aber sozusagen eine Dominanz der Ökonomie über Staat und Zivilgesellschaft auch nicht besonders wünschenswert. Das erleben wir gerade. Und die Frage ist sozusagen, wie ordnet man sozusagen die Komplementarität dieser Trias, muss man ja sagen, von Zivilgesellschaft, Ökonomie und Staat. Und da erleben wir zurzeit ja eine große Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in unserem Land, die stark getrieben ist von, ich sag mal, strukturkonservativen Verlegern, die ihre Geschäftsmodelle unter den Bedingungen der digitalen Welt versuchen, so krampfhaft wie es geht, aufrechtzuerhalten. Und die Frage, die sich für mich vor diesem Hintergrund stellt, also ich meine, man kann ja auch die Verleger mal kritisieren dafür, dass sie es schlicht verpennt haben, vor 10 Jahren nämlich, die ökonomischen Potenziale in der digitalen Welt für sich zu erschließen. Beispielsweise die ganzen Immobilien, Anzeigengeschichten, das hätte man alles ganz anders machen können, sozusagen von den großen Lokalzeitungen oder Verlegern her, dass sie nämlich selber da nach vorne stürmen und das nicht sozusagen freien Anbietern im Netz überlassen. So, jetzt ist das Jammern groß, weil diese Märkte sind den Leuten weggebrochen und jetzt versuchen sie durch Druck auf die Politik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei seinen Möglichkeiten im Internet seine Inhalte zu verbreiten, zu beschneiden. Das finde ich sozusagen ein Verlust für die Demokratie, weil hier ein Teil sozusagen von öffentlicher Verantwortung zurückgedrängt wird nach dem Motto, das Internet ist fürs Private da. Und das ist, glaube ich, sozusagen eine grundsätzliche Frage unserer Demokratie, wenn man Komplementarität von Öffentlichkeit, Ökonomie und Zivilgesellschaft fair ordnen will und auch sozusagen eine Kultur der Kontroverse, eine Kultur der Auseinandersetzung, die zivil ist, in unserer Gesellschaft organisieren will, dass das eben zu fairen Bedingungen passiert. Und wenn ich Gebühren zahle für öffentlich-rechtliches Fernsehen dann und sogar bereit bin, das zeigen ja auch entsprechende Umfragen, 2 Euro mehr zu bezahlen, wenn ich die entsprechenden Archive sozusagen mir erschließen kann, dann finde ich, ist das ein Thema, über das man in der Gesellschaft nicht nur interessengeleitet, sondern sozusagen auch von der Frage der Qualität von Demokratie her diskutieren kann. Das ist der eine Punkt, den ich anmerken wollte. Der zweite, Willensbildung. Ich glaube, dass zum Prozess der Willensbildung natürlich die Komponente Partizipation genauso gehört wie die schlussendliche Entscheidung durch einen legitimierten den legitimierten Staat, durch die Verwaltung. Und in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, dass sich durch die veränderten Medienkulturen und auch durch die veränderte Kommunikation Autorität in kommunikativen Prozessen in der Zukunft wird anders herstellen müssen. Nämlich stärker durch ein proaktives Handeln von dem Staat. Sie haben vorhin das Beispiel genannt mit SGB II und Hartz IV. Ich stimme Ihnen zu, klar, Hartz IV ist ein Kampfbegriff. Aber ich kann zumindest für den Hartz-IV-Bezieher, der nicht weiß, dass es ein Kampfbegriff ist, sondern einfach versucht, seine Rechte zu generieren, den Link so setzen, dass er bei SGB II rauskommt, auch wenn er Hartz-IV eingibt. Klar, das kennen wir doch von, das sind ganz einfache Techniken. Das kann ich machen, indem ich ihm sozusagen fair gegenübertrete und die Informationen, die er haben will, mit meinen, wenn man so will, neutralen gesetzlichen Infrastrukturen ihm dann auch anzubieten. Das, glaube ich, sehr wichtig ist diese kulturelle Frage. Wie kommuniziere ich in der Zukunft zwischen Staat, öffentlichem Sektor und Bürgerinnen und Bürgern? Und das braucht eine neue Qualität. Das muss weggehen, finde ich, von so einer Art paternalistischer Haltung oder einer Haltung, die eigentlich vom intervenierenden Staat her denkt. Das ist eine Frage der politischen Ästhetik, wenn man so will. Hingeht sozusagen wirklich zu einem partnerschaftlichen Miteinander agieren, im Wissen darum, dass die Entscheidung natürlich bei der legitimierten Instanz liegt. Und ich finde, dass man kann Riesengewinne erzielen in dem Bereich. Also vorhin wurde über die Bürgerhaushalte gesprochen. Wir haben betreiben mit Invent, das ist eine Einrichtung des BMZ, die dort ihr Geld betreiben wir eine Website zum Bürgerhaushalt.de. Also partizipativen Verfahren, wie man in Kommunen erstens einen Haushalt lesbar macht und zweitens durch Diskussionen sich einmischen kann in die Haushaltsgestaltung der Kommune durch öffentliche Anhörungen oder durch entsprechende Feedbacks von Bürgerschaft, sowohl von organisierter Bürgerschaft als auch vom einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin. Wir haben da Modelle, wo sozusagen die Echtzeitkommunikation und die Netzkommunikation sich ergänzt haben, wo 7000 Leute hier in Berlin-Lichtenberg in einem Bezirk sich rege beteiligt haben und interveniert haben und sich eingemischt haben in einer Haushaltsgestaltung. Und wer weiß, dass der Bezirk Lichtenberg seit Jahren schon von der Linkspartei mit absoluter Mehrheit regiert wird und denen abverlangt wurde, durch diese Prozesse von etlichen ihrer in der Partei gefassten Entscheidungen abzurücken, weil die nämlich sozusagen sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Wir sind die Oberdemokraten. Der sieht, was da sozusagen auch an in Fragestellung möglich ist, an neuem Gewinn von demokratischer Qualität möglich ist und durch Partizipation eben tatsächlich auch Verwaltungshandeln ein Stück beeinflusst wird und eine Kultur in der Verwaltung, wie gehe ich eigentlich mit der Bürgerin, dem Bürger um, modifiziert wird. Vielleicht an dieser Stelle einfach eine kleine Zäsur, weil ich finde beide Komponenten, Partizipation, da ist eine Menge möglich durchs Netz, und auch Intervention, das gehört zusammen, muss man zusammen denken.
Ein kleines Verlassen des Moderators, seiner puren Moderationsfunktion und nur eine Anmerkung, vielleicht auch nochmal für die Diskussion. Das eine ist öffentlich-rechtlicher. Da kann man natürlich bei aller Sympathie sagen, es geht ja nicht nur darum, dass es jetzt informative Elemente online auftauchen, sondern ja auch eine manchmal ja doch auch nicht ganz von der Hand zu weisende Expansionstendenz des Öffentlich-Rechtlichen weit in Bereiche hinein, die nicht mehr so selbstverständlich nur öffentlich-rechtlich sind, also ob das Unterhaltungsangebote, was auch immer. Aber ja, sorry, Frau Kurz, aber das ist ja nun, nö, ist nicht.
Eine gut. Sehr ideologische Anmerkung.
Nee, das ist überhaupt keine ideologische Anmerkung. Aber gut, also ich habe es ja auch nur, ich mache es jetzt wieder wie der Minister, Provokation, aber keine Meinung. Ich habe aber auch eine Meinung dazu und die ist von großer Sympathie für den Öffentlich-Rechtlichen geprägt. Das andere vielleicht auch noch zu Herrn Krüger, weil vielleicht kommt Herr Schelske und Herr Heckmann gehen auch noch mal darauf ein. Das mit der Partizipation werden wir wahrscheinlich alle unterstreichen. Nur wir haben natürlich auch dann immer noch die Frage, wer engagiert sich und wer engagiert sich nicht und welche Repräsentation von denen, die sich, das ist keine neue Frage, aber scheint mir immer auch als ein auf einer zweiten Ebene mitzulaufendes Element, zumindest mitzubrüsten.
Das war nie anders.
Ja klar, ist richtig, klar. Oder? Klar. Ja, nur es ist natürlich, kann zu neuen Herausforderungen führen, auch neben der rein technischen Möglichkeit.
Ja, Lichtenberg war fast ein Viertel der Einwohner.
Klar, klar. Herr Riedel, nee, Quatsch, endlich, Herr Chiacchiarella.
Ja, ich muss nochmal zurückkommen auf E-Government und Wirtschaft. Kleine Zahl, genau wie Facebook, haben wir 440 Millionen Verträge in Deutschland. Also, und wir reden hier von unseren Hybridkunden, also um mal den Begriff zu prägen. Und unsere Kunden erwarten eine mediengerechte Reaktionszeit. Also denen ist das egal, ob die uns anrufen, ob die E-Mail schicken oder einen Brief schicken. Die wollen eine mediengerechte Reaktionszeit. Beim Brief habe ich eine Woche Zeit. Wenn die eine E-Mail schicken, dann wollen die das aber relativ schnell zurückhaben und beschweren sich dann, wenn die Antwort nicht vollständig ist. Eine vollständige Antwort kann ich aber nicht geben, weil vielleicht personenbezogene Daten in einer unsicheren Umgebung enthalten sind. Das andere Problem ist natürlich, ist der Kunde überhaupt der Kunde, den er vorgibt zu sein? Das heißt, unsere Kunden erwarten, wenn sie uns eine Mail schicken, eine Mail zurück. Und sie erwarten auch, dass ich akzeptiere, dass es derjenige ist. Wie kann ich seine Authentifizierung in Zweifel ziehen? Es gibt aber keine Infrastrukturmaßnahmen oder keine akzeptierte Infrastruktur der Bürgerinnen und Bürger, die uns das ermöglichen. Und deswegen halten wir diese Thematik, also was muss der Staat regulieren, halten wir die Bereitstellung einer sicheren Infrastruktur und einer sicheren Authentifizierung für eine wesentliche Voraussetzung. Und 1886 ist Auto zum Patent angemeldet worden. Und zum 1. Mai 1908 kam die Straßenverkehrsordnung. Und hätten wir die 10 Jahre verschoben, also ich meine die Verkehrstoten, die da passiert wären, wären dann auch passiert. Nein, ich meine das ganz ernst. Der Regular, auch bei als Otto Lilienthal geflogen ist, 40 Jahre später gab es die Flugsicherheit. Und das ist die Aufgabe des Staates. Die Aufgabe des Staates ist an der Stelle genau die, und genau wie bei einer Straßenverkehrsordnung. Verdammt nochmal, wer im Feld mit seinem neuen Auto rumflügt und einen Unfall baut, der kann sich nicht auf die Straßenverkehrsordnung berufen. Es ist ein Angebot. Wer sich auf öffentlichen Straßen bewegt, Infrastrukturvorgaben macht, der unterliegt auch diesen entsprechenden Regularien. Und das muss meines Erachtens der Staat leisten. Das kann niemand anders machen. Das ist leider das leider oder Gott sei Dank das Problem. Aber so viel Regulierung muss sein, so viel Angebot muss sein. Und wie gesagt, unsere Kunden erwarten das. Und ich möchte keine Krankendaten von Kunden irgendwie über eine E-Mail-Infrastruktur schicken, wo irgendein Provider sagt, das ist sicher. Das ist, tut mir leid, also da brauchen wir wirklich den Staat, da sehe ich den Staat auch gefordert und unsere Seite auch sieht es so, der Bürger und Bürger erwartet das von uns. Das ist vielleicht ein bisschen provokativ, mag sein, aber wir erleben das so im täglichen Umgang mit unseren Kunden. Und auch das Thema Single Sign-On, ich werde seit zig Jahren von einer gewissen Interessengruppe, machen Sie doch mal ein Single Sign-On. Ja, wir machen jetzt eins zum 1.11., wenn der neue Personalausweis kommt, weil das ist unser Authentifizierungsmechanismus, wo wir sagen, damit könnt ihr bei euch uns sicher authentifizieren. Anders sehen wir das nicht. Wir können als Versicherungswirtschaft nicht darauf vertrauen, dass irgendwelche IT-Hersteller uns die Standards geben. Wer sagt uns, dass das sicher ist? Das ist unseres Erachtens Aufgabe des Staates an der Stelle, hier Angebote zu machen. Und auch bei Geodaten, also ein anderes Beispiel bei Geodaten ist das Thema, wir haben so ein System zur Nierungsüberschwemmung, Rückstau und Starkregen. Da geht es einfach darum, wie sind die Überschwemmungszonen. Und es ist gar nicht so einfach, diese Daten zu ermitteln. Das ist nicht mal eben gemacht. Und diese Daten müssen verlässlich sein, weil sie dienen zur Prämienkalkulation. Und der Bürger will genau wissen, bin ich im Überschwemmungsgebiet, ist das richtig kalkuliert oder nicht. Das gibt es nicht zum Nulltarif, das muss man sich sicher sein. Und ganz wichtig ist die Qualität der Daten. Also ich bin auch nicht unbedingt der Freund von immer diesen Vergleichen in anderen Ländern. Wir in Deutschland haben in der Regel, jetzt bin ich mal, einen sehr hohen Qualitätsstandard. Und ich weiß nicht, ob dieser Qualitätsstandard der Daten in anderen Ländern dann so schnell herzustellen ist. Also es wundert mich, wie schnell das in Amerika geht. Ich habe, wie gesagt, wir haben hier ein entsprechendes System. Und wenn ich sehe, wie wir da mit den Behörden auch verhandeln müssen oder reden müssen, um die Überschwemmungszonen zu katalogisieren. Das ist richtig Aufwand. Das kostet auch richtig Geld und richtig Zeit.
Vielen Dank. Ich vermute, dass Herr Riedel auch nochmal über die sichere Identifikation und sicher auch der Herr Minister nochmal darauf eingehen werden, so ganz zum Schluss. Und deutet aber schon an, beziehungsweise weise darauf hin, dass wir uns zeitlich so allmählich auf den lose gesetzten Rahmen von 18:15 bewegen, habe auch nicht mehr sehr viele Wortmeldung, es sei denn, es kommt jetzt noch mal so ein ganzer Sturm. Das sind nämlich eigentlich nur noch Herr Riegel, Heckmann, Herr Schelzke und dann zum Schluss noch mal Herr de Maizière.
Ich habe zwar nicht gemeldet, aber
da kommen Sie nicht umhin. Das ist die Strafe für Ihre suffisanten Bemerkungen, Herr Minister. Jetzt aber erst Herr Riedl, der uns vielleicht auch noch was zu der sicheren Identifikation. Und ja, da naht Herr Rohleder auch noch schnell auf die Liste. Und das war es dann aber auch. Herr Riedl.
In der Tat habe ich mir das habe ich mich wegen dem Stichwort erst gemeldet. Insofern ist das jetzt fast bestellt, aber nicht abgesprochen. Ich glaube, das, was wir hier erstmal so despektierlich über Public-Private Partnerships und Ähnliches diskutiert haben, das ist für den Erfolg ein ganz zentrales Moment. Denn wir haben sozusagen für die Stadt ein Single Sign-On geschaffen. Das ist ausschließlich mit der Wirtschaft attraktiv, funktionabel, weil ich die Firmen relativ eindeutig identifizieren kann in einem relativ einfachen Verfahren. Bei den Bürgern bedeutete das bislang, dass der Bürger, wenn er höherwertige Dienste, wo wir sicher sein müssen, so wie Sie das eben auch gesagt haben, das ist wirklich der Bürger, dann musste er bei einem unserer 39 Bürgerämter mal vorbeigegangen sein oder sonstigen Dienststellen, wo man sich identifizieren kann. Das ist in einer Stadt nur für sich nicht weit. Also das ist kein unüberwindbarer Aufwand. Es haben in 6 Jahren 24.000 gemacht. Das ist bei 1,8 Millionen nicht richtig viel. Das ist auch nicht erstaunlich, weil, und da komme ich dann gleich auf die Public-Private-Partnership-Aspekt dabei, der Bürger, das weiß ja auch jeder, ungefähr einmal im Jahr mit der Verwaltung zu tun hat, wenn man die Steuererklärung weglässt. Und meistens sind die Bürger, die häufiger mit uns zu tun haben, nicht die, sagen wir mal, eher die bildungsferneren Schichten, wenn ich das mal so formulieren darf. Und die, die sehr aktiv und kreativ im Internet sind, sind die eher selten mit uns zu tun haben. Jeder von sich mag sich fragen, wann er mit seiner Kommune oder seinem Bundesland gar das letzte Mal oder dem Bund persönlich zu tun hatte. Ich habe es Neues geschafft, mit dem Bund zu tun zu haben. Wenn man einen Solarkollektor aufs Dach macht, dann hat man den Wahnsinn in Deutschland, dass man 3 Förderungen beantragen kann bei der Kommune, beim Land und beim Bund. In Hamburg fallen wenigstens 1 zusammen, aber das waren natürlich unterschiedliche Vordrucke mit unterschiedlicher Förderlogik. Und beide haben mich identifiziert nach einem unterschiedlichen System. Aber der neue Personalausweis wird nur dann ein Erfolg, wenn die Industriepartner ihn einsetzen. Das wird an den Zahlen auch relativ deutlich. Die öffentliche Verwaltung hat aus meiner Sicht, aus Loyalität zur Bundesrepublik Deutschland, die Verpflichtung, ganz schnell auf ihren Portalen das zu können. Aber kein Mensch wird sich dafür ein Lesegerät kaufen, die komplizierte, durch das Gesetz vorgegebene Bedienungslogik verstehen, weil er alle 2 Jahre mal mit der öffentlichen Verwaltung zu tun hat. Das wird er nur machen, wenn bei Amazon oder bei meiner Versicherung, mit der ich jetzt auch gerade ein kompliziertes, wie identifiziere ich mich, Verfahren, ist wunderbar, weil jetzt bin ich einmal identifiziert und ich habe Gott sei Dank nur eine Versicherungsgesellschaft, und so weiter und so fort. Nur wenn die das alle machen, dann funktioniert diese Public-Private Partnership. Und da ist, glaube ich, die öffentliche Verwaltung in der Rolle, und das werden wir auch relativ schnell versuchen zu organisieren, auf der jeweiligen Ebene, den Dialog zu organisieren. Wie kriege ich alle an einen Tisch? Das ist ja nicht ganz einfach. Und das kann, glaube ich, nur der Staat an der Stelle organisieren. Und nur darüber kriegt man dann den Single Sign-On hin, weil ich dann irgendwie eine Form von Identifizierung habe. Die leuchtenden Beispiele des Single Sign-Ons in Großbritannien, die finde ich auch gut, die finde ich beeindruckend, aber die sind Single Sign-On bezogen auf die Bundesverwaltung. Auch in Großbritannien hat man mittlerweile regional und lokal und sonst wie was, da dürfen Sie sich auch dort jeweils extra registrieren, und auch das ist kein Single Sign-On.
Vielen Dank, Herr Riedl. Herr Heckmann.
Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt vor wie beim Live-Chat, wo das eigene Posting überholt wird von 3 Zwischenposts und es passt nicht mehr zusammen. Ich hoffe, man bringt es jetzt zusammen, aber es ist einfach der Dynamik geschuldet und es macht ja auch ganz viel Spaß. Ich mache das ganz kurz, weil mich einfach das nicht locker lässt. Ich möchte Frau Domscheit erstmal zustimmen, was Open Government betrifft, habe aber noch ein viel besseres Beispiel als Geodaten und diese Dinge. Aus Amerika das Beispiel Track Your Money, wo man tatsächlich nachverfolgen kann, vom Haushalt, auf den man draufklickt, auf die Einzelposition, man klickt wieder drauf, man sieht, wo das verwendet wurde, bis hin zu den Einzelpositionen, ob das überhaupt durchgeführt wurde, die Ausgabe und sogar der Kommentar, ob es erfolgreich war. Also man kann das richtig toll nachvollziehen. Track Your Money, in Texas, glaube ich, in den USA, ist das eine Seite, wo der Staatshaushalt sozusagen durchgeklickt werden kann bis zur Verausgabung und Qualitätskontrolle. Der Bürger, Track Your Money, kann nachvollziehen, was mit seinem Geld geschehen ist. Das würde mich als Bürger auch interessieren. Mehr noch als die Geodaten, da gucke ich in Google rein.
Genauso für alle Konjunkturpaketgelder, die dort ausgegeben
werden. Ja, also das finde ich. Firma, wofür
und was kam dabei rum?
Genau, finde ich spannend. Ein Problem sehe ich natürlich, wir haben ja in Friedrichshafen mit Herrn von Lucke zusammen ein großes Projekt zur Open Government. Da wird natürlich auch diskutiert. Das Problem jeder Offenheit ist natürlich, dass derjenige, der sich jetzt viel mehr öffnen muss, als er vielleicht unbedingt will in der Verwaltung, sich strategisch verhält. Und dann sich überlegt, na, wenn das alles jetzt öffentlich diskutiert wird, dann mache ich das natürlich anders. Genauso wie ich als Referent, wenn alles getwittert wird, möglicherweise überlege, leiste ich mir diesen Scherz zwischendurch, der jetzt vielleicht auch mitgetwittert wird oder nicht. Also man überlegt sich, wie gehe ich jetzt miteinander um, könnte zur Scheintransparenz führen. Aber aufgepasst, Frau Kurz, bitte eine Sekunde noch warten mit Ihrer Empörung. Trotzdem bin ich für Open Government, weil ich meine, dass das Problem der Scheintransparenz für mich geringer ist als der Vorteil, den ich durch die Transparenz habe. Das heißt, man muss das zwar mitdenken auch dabei, aber ich halte das für ein Problem, das man lösen kann. Zwei letzte Punkte. Single Sign-On finde ich auch gut und interessant. Nur, wir haben ja das Problem, wir haben natürlich dadurch auch angreifbare Systeme. Sicherheit wird oftmals auch durch dezentrale Systeme hergestellt. Und wir haben natürlich auch Datenschutz durch Ineffizienz. Das heißt also, unsere Systeme, die bislang ineffizient waren, waren auch gut geschützt, weil die Daten waren eh nicht abrufbar. Wenn wir das alles jetzt effizient machen, müssen wir natürlich aufpassen, dass die Sicherheit dann auch mitgedacht wird. Letzter Punkt, Qualität. Das ist bisher nur wenig angesprochen worden. Herr Chiacchiarella hat das gerade kurz erwähnt mit der Qualität bei E-Government. Ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, sogar als Bürger auch. Schlechte Formulare werden nicht besser, wenn sie als PDF generiert werden. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine Verbesserung der Prozesse. Und ich habe mal vor Jahren schon für das Melderecht habe ich mal ein Projekt machen dürfen in der Praxis, wo wir die Meldeformulare mal elektronisch umgesetzt haben. Und zwar nicht als mausgraues Behördenformular 1:1 im Netz, sondern als ein Formulardialog, wo Frage für Frage abgearbeitet wurde. Und da war das Interessante, dass auf dem Formular, in Bayern war das dann Meldeverfahren, die Frage, für wie lange man denn jetzt umzieht, mehr oder weniger als 3 Monate, die tauchte auf dem Behördenformular ganz unten auf, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Die wurde dann im Meldedialog auch als letzte Frage gestellt. Das Dumme war nur, dass danach die Antwort kam, Edge, Sie müssen sich gar nicht ummelden. Das Ganze war umsonst, weil nämlich für weniger als 3 Monate gilt das Ganze nicht. Dann habe ich natürlich der IT-Firma, die das umgesetzt hat, gesagt, wir setzen uns einfach um. Zack, 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 zack. Habe ich gesagt, Leute, man braucht vielleicht doch ab und zu einen Juristen, der vielleicht mitdenkt. Und wir müssen das modellieren. Also nutzen wir doch die Gunst der Stunde und modellieren den Prozess so, dass diese Frage am Anfang kommt. Und dann heißt es nämlich, herzlichen Glückwunsch, Sie müssen gar nicht weitermachen, Sie müssen nämlich gar nicht ummelden. Was ich damit sagen will, ist Optimierung der Prozesse. Und E-Government ist eine Chance, die Prozesse neu zu gestalten und dann erst das E davor zu setzen. Dankeschön.
Und obendrauf setzt man dann noch das Change Management für all die Leute, die das dann machen müssen. Aber nein, stimmt natürlich. So, noch 2 Wortmeldungen vor dem Minister. Herr Schelske, Herr Rohleder.
Ich mache es auch ganz kurz. Es ging um die politische Willensbildung und die Frage, ob das Internet überhaupt dafür geeignet ist. Und was ich sehen kann, dass sehr aktive Menschen dort kommunizieren, aber nur ein kleiner Teil der Aktiven überhaupt zur politischen Willensbildung beitragen kann, in der Weise, dass wir dort Demokratisierungstendenzen haben. Wenn ich das Wikipedia sehe, dann sind da vielleicht 2% der Leser überhaupt aktiv. Bei vielen Weblogs sind es eben auch nur 10%. Also es sind sehr wenige Menschen, die dort tatsächlich eine kommunikative Performance an den Tag legen, sondern die meisten bleiben Leser. Und von daher ist es wichtig, aus meiner Perspektive zu sehen, dass mit dem Single Sign-On oder mit anderen Perspektiven der Authentifizierung die Möglichkeiten des Volksentscheids eher vorangetrieben werden soll, um tatsächlich Demokratisierungstendenzen hinsichtlich der Entscheidungsperspektive voranzutreiben, wo wir einerseits sehen, dass die mediale Öffentlichkeit zunehmend von den Bürgern auch mitgestaltet wird, aber bei den Entscheidungen selbst wäre es wichtig, über das Internet vielleicht sehr kostengünstige Entscheidungsmöglichkeiten, die auf demokratischer Basis vorhanden sind, voranzutreiben.
Herr Rohleder, danke.
Ich würde gerne anschließen an das, was Herr Krüger ansprach. Ein Sonderthema betrifft aber auch öffentliche Leistungen, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Situation der Verleger. Dass die Verleger an der Stelle versagt haben und vor 10 Jahren schliefen, ist normal. Die Automobilindustrie, es waren nicht die Eisenbahnunternehmen, es waren auch nicht die Kutschereien, die Autos gebaut haben, es waren 300 kleine Butzen, damalige Start-ups, die die Automobilindustrie in Deutschland geschaffen haben. Man kann es ihnen sicher nicht zum Vorwurf machen. Nicht normal ist die Tiefe, die Intensität, in der sich die Politik die Argumente der Verleger zum Schutz überkommener Geschäftsmodelle zu eigen gemacht hat, so weitgehend, dass es in den Koalitionsvertrag auch Eingang gefunden hat. Also da wäre mein Appell doch nochmal zu überlegen, ob an dieser Stelle nicht die grundsätzlich politische Haltung sinnvoll ist, wo man versucht, mit Leistungsschutzrechten und Kulturflatrates überkommene Geschäftsmodelle am Leben zu erhalten, anstatt sich nach vorne zu orientieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zweiter Punkt, ich kann gut verstehen, dass die Verleger Sorge haben, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Internet zu viel machen. Die WAZ-Gruppe hat ein sehr gutes Internetangebot, wo auch die Wahlen in Nordrhein-Westfalen kommentiert wurden. Aber es ist nicht so gut, weil auch finanziell nicht so stark unterstützt wie das einschlägige Angebot des WDR. Und wo informiert sich der geneigte Bürger? Nicht bei der WAZ-Gruppe, sondern beim WDR. Also ein ganz eindeutige Konkurrenzsituation in einem Kernbereich des Informationsauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über den man in der Internetwelt sicherlich nochmal nachdenken muss und auch nachdenken sollte. Und dann bin ich auch am Ende. Mit Blick auf die Frage, ob wir Hollywood die Deutungshoheit über den Holocaust zum Beispiel überlassen sollten oder ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht viel stärker als einen regionalen und lokalen Unterhaltungs- und Informationsauftrag einen internationalen Auftrag haben sollte, auch deutsche Geschichte weltweit zu konservieren und zu erklären.
Vielen Dank, Herr Rohleder. Eine Anmerkung sei mir hier erlaubt. Schlafen kann man Leuten immer hinterher vorwerfen. Nur in der Situation des nach vorne Denkens ist das mit der Prognose immer so eine Sache. Also da gibt es immer genauso viele, die sagen, es geht in die eine wie in die andere Richtung. Also insofern, ohne ideologisch zu sein, aber ob die wirklich gepennt haben oder einfach nur gesagt haben, kommt halt nicht oder wird nicht kommen, andere Sache. Herr Minister, ich glaube, das war's. Es sei denn, Sie haben noch dringlichst noch letzte Anmerkung.
Sie haben mich ja drangenommen.
Nein, ich meine jetzt die anderen. Die habe ich schon abgewürgt. Die habe ich schon abgewürgt, Herr Minister.
Ja, das ist ja jetzt kein Schlusswort, hatten wir sonst auch nicht, sondern noch ein paar Bemerkungen vielleicht. Das eine ist, ich will drei Bemerkungen machen, zwei Vorbemerkungen. Das eine ist, das ist richtig, was Herr Krüger und Herr Rohleder gesagt haben, Blick auf die Verleger. Weiß allerdings auch, Politik legt sich mit Verlegern nicht so leicht an wie mit anderen. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Und zweitens, Herr Krüger und ich waren bei der Eröffnung einer Ausstellung. Man unterschätze bitte nicht den Wert, auch für die demokratische Kultur, der kleinen Lokalzeitungen, die wir in Deutschland haben, verglichen mit dem internationalen Vergleich. Und das ist auch, die gehen jetzt nicht gleich alle tot, ich will nur das einmal sagen, dass nicht jeder Blick ins Ausland, ich komme gleich noch auf einen Punkt, immer so per se nachzuahmen ist. Das Zweite mit den Volksentscheiden. Ich bin nun natürlich geprägt durch die Entscheidung, die ich jeden Tag zu treffen habe. Ganz wesentliche Entscheidungen, die ich zu treffen habe, sind nicht mehr nationalstaatlich dominiert. Bis hin zu der Entscheidung, an der ich am Sonntagnacht um 2 Uhr mitzuwirken, die Ehre hatte. Und ich kann mir kaum noch Fragen vorstellen, für die ein nationalstaatliches Plebiszit überhaupt einschlägig ist. Das führt jetzt, ist ein weites Feld. Ich sage nur mal, ich bin aus vielerlei Gründen für repräsentative Demokratie, wegen der Abwägung und der kaum möglichen Reduzierung auf die Ja-Nein-Entscheidung. Aber das ist eine andere Ebene. Ich wollte nur generell sagen, die Möglichkeit zu nationalen Plebisziten ist in der Zeitalter der Globalisierung ohnehin schwierig geworden. Jetzt aber, das waren die beiden Vormerkungen zu unserem Thema. Was mir auffiel bei Herrn Heckmann, den ich im Übrigen bei diesem Wortbeitrag voll zugestimmt habe, ist, der Umgang mit öffentlichem Geld ist eben in Amerika fundamental anders als bei uns. Wir nennen das andere Bruttoprinzip. Bruttoprinzip. Und das hat eine große Weisheit. Wir sagen, zum Ärger der Fachminister, sagen, alle Einnahmen, die der Staat kriegt, kommen in einen großen Topf, brutto. Und dann wird verteilt, wer was kriegt. Das heißt, wir wollen gar nicht, mit ein paar Ausnahmen, auf die ich gleich komme, wir wollen gar nicht, dass man weiß, dass mit seinem Steuergeld diese Brücke gebaut wird. Weil wir sonst nie Lehrer bezahlt kriegen. Für die gibt es nämlich keine Einnahmen. Die ganzen Umweltpolitiker, alle, die sagen, ja, ich habe meine Zertifizierungserlöse, muss doch im Umweltbereich bleiben.
Und alle, die sozusagen das so machen wollen, vergessen, dass irgendjemand auch mal einen Lehrer bezahlen muss. Und wenn wir Schulfreiheit haben, dann müssen wir irgendwie Geld für Lehrer haben. Also der Umverteilungsprozess, das Setzen von Prioritäten in der Haushaltsgesetzgebung, setzt voraus, dass alles Geld im Prinzip, von Ausnahmen abgesehen, auf einen großen Haufen kommt und dann verteilt wird, nach politischen Prioritäten. Das ist jedenfalls unser deutsches Haushaltsprinzip und das ist, führt dazu, dass wir das Geld nicht verfolgen können. Wir sagen zum Beispiel, mein sozusagen Großvater als Innenminister hat gesagt, da war der 11. September, jetzt wird die Tabaksteuer erhöht, Rauchen für die Sicherheit, haben wir dann sozusagen polemisch das gemacht. Faktisch war das natürlich nicht der Fall, sondern faktisch hat man einfach eine Steuererhöhung gemacht. Die Tabaksteuer hat sich gut angeboten, weil der Bund sie alleine kriegt und dann kam es auf einen großen Haufen. Und dann hat er gesagt, ich will davon was haben. Das hatte null Relation zu einem effektiv erhöhten Tabaksteueraufkommen. Denn jetzt zum Beispiel stellen wir fest, dass durch eine Erhöhung weniger Geld reinkommt. Ich will nur sagen, so leicht ist das mit der Verfolgung nicht. Wir haben eine Ausnahme gemacht, aber auch nur begrenzt beim Konjunkturprogramm 2. Das hat mich sehr beeindruckt, was die Amerikaner da gemacht haben. Wir haben ein Land, da hat es auch so gemacht. Das Land NRW hat, nach allem, was ich gehört habe, wir haben ja Gelder auch pauschal zugewiesen, damit es schneller geht. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat offengelegt, die Gemeinde X macht mit dem Geld das und die Gemeinde Y macht mit dem Geld das. Und die Transparenz hat eine hohe disziplinierende Wirkung. Wir haben etwas Ähnliches gemacht bei der Aufhebung der Vergabe. Wir haben gesagt, der Bürgermeister kann schneller vergeben. Allerdings muss er seine Vergabeentscheidung ins Internet stellen, um dem Vorwurf zu begegnen, die freihändige Vergabe des Bürgermeisters führt zu Mauschelei. Funktioniert gut. Ewige Streitereien über das Vergaberecht. Die letzten 10 Jahre keine Mittelstandssitzung, wo nicht das kam. Jetzt haben wir das gemacht. Frage ich hinterher, hat sich das bewährt? Ja. Also da ist sozusagen durch ein solches transparentes, wenn Sie so wollen, partizipatives Verfahren, aber allein durch Transparenz konnten wir Verfahren verkürzen und haben trotzdem eine, in meinem Sinne, schnelle Entscheidung. Also es gibt solche Beispiele, aber es lässt sich nicht komplett übertragen. Das ist mein erster Punkt. Also ich finde Ihr Modell sehr interessant, dass darüber partizipativ diskutiert wird, aber das ist dann immer eine Beeinflussung der Prioritätenentscheidung der Gemeindevertretung und der jetzt legt mal eure Einnahmen offen und eure Ausgabenstrukturen. Es kann nicht in der deutschen Tradition das Verfolgen einer bestimmten Einzelentscheidung sein. Die Steuergelder werden nicht zweckgebunden erhoben. Zweiter Punkt, das scheint mir ein Punkt zu sein, über den müssen wir noch mal ein bisschen gründlicher reden. Das ist die Frage der Kosten, ich habe es schon gesagt. Schelske hat oft gesagt, ich möchte irgendwas kostenlos haben. Im Leben ist nichts kostenlos. Es ist immer nur die Frage, wer es bezahlt. Und was wir, also Google ist kostenlos, stimmt natürlich gar nicht. Da stehen gewaltige Kosten, übrigens auch gewaltige Gewinne. Nur der Nutzer aktuell, dem fallen keine Kosten an. So, und was wir, glaube ich, machen müssen, das gehört auch zur Transparenz, mal deutlich machen, wo entstehen welche Kosten. Und wenn der Staat etwas macht, kann er eigentlich dafür nicht auch Geld erheben. Wenn zum Beispiel die Versicherungswirtschaft sagt, ich möchte gern eine genaue Kartierung für Hochwassergebiete haben, damit ich meine Prämien gestalten kann, finde ich es nicht unangemessen, dass der Staat sagt, gerne, dafür, für dieses staatliche Angebot zahlst du etwas. Finde ich okay. Bisher machen wir das relativ wenig, weil das auch in Gang kommen soll. Also für was, das müssen wir, glaube ich, auch nochmal etwas systematischer erörtern, für was dieser Aufgaben verlangen wir eigentlich Geld. Für die Kfz-Zulassung verlangen wir Geld, für den Personalausweis verlangen wir Geld, obwohl wir ihn verlangen, dass er eingesetzt wird. Für den neuen, das frage ich jetzt noch nicht. Aber der Versuch war nicht strafbar. Wir müssen halt da verhandeln. Da muss man mit der Bundesdruckerei in den Kommunen hart verhandeln, das wissen Sie doch.
Frau Kurz schon mal ein bisschen beiseite legen, kann ich schaden.
So, und ich glaube auch, dass wir für öffentliche IT-Sicherheit mal über Kosten reden müssen. Und zwar über eine Nutzerbeteiligung. Ich glaube, dass, wie man die bemisst, nach Kriterien, weiß ich alles noch nicht, aber das ist alles kostenlos, kann nicht die letzte Antwort sein. Und der letzte Punkt jetzt, was die Angebote im Einzelnen geht, darüber haben wir ja geredet, es ist allein aus Kostengründen, glaube ich, erforderlich, dass wir priorisieren.
habe ich schon mal gesagt. Und möglicherweise haben wir in der Vergangenheit danach priorisiert, wo es technisch gute Angebote gab. Die haben wir zuerst gemacht. Und vielleicht ist das falsch. Vielleicht müssten wir priorisieren, was wir für wichtig halten. Und wenn es ein technisches Angebot gibt, wird es gemacht. Und wenn nicht, wird es entwickelt oder kommt später. Und da finde ich zum Beispiel, Frau Schwenz, dass die kulturellen Angebote etwas ist, wo wir eigentlich als Kulturstaat eine richtige öffentliche Aufgabe hätten. Und das ist, wie Sie sagen, mehr als die Digitalisierung von Büchern. Ihr Bibliotheksschatz besteht ja darin, dass Sie ein Buch haben. Und wenn ich orientierendes Wissen haben will, muss ich 10 Bücher lesen, akzeptieren und dann habe ich, kann ich irgendwie so. Der Vorteil von Wikipedia ist, ich klicke Alaska an und habe eine angeblich umfassende Information über Alaska. Und diesen Wissensschatz, den Sie haben, sozusagen anders zu präsentieren als nur in Buchform, das ist ein kultureller Auftrag im digitalen Zeitalter. Und der ist wahrscheinlich ziemlich teuer, wirft viele rechtliche Fragen auf. Aber da wäre wahrscheinlich die Priorität wichtiger, als große Anstrengungen darauf zu verteilen, dass nur eine Baugenehmigung, die relativ selten kommt, auch noch digitalisiert erfolgt. Also was ich, Kfz-Anmeldung passiert relativ häufig, da kann man das, das machen wir ja auch. Also ich, wozu ich jetzt nur uns selber diszipliniere, dass wir nicht warten, dass ein Angebot kommt. Ihr habt doch da einen Prozess, wir können ihn digitalisieren. Findet ihr das nicht gut? Sondern sagen, könnt ihr machen, interessiert uns aber nicht. Für uns ist der Bürger in der und der Hinsicht prioritär und wir haben eine staatliche Aufgabe dort und da machen wir die Angebote. Das müssen wir vielleicht auch ein bisschen stärker priorisieren in dem Fall. Und da ist mangelndes Geld vielleicht auch eine Chance. Ja, soweit nur noch ein paar Anmerkungen zum Schluss. Ich bedanke mich für die Diskussion. Bitte nochmal aus meinen frechen Zwischenrufen nicht immer auf meine Meinung zu schließen. Das hat ja auch, glaube ich, ein bisschen etwas bewirkt in den Debatten. Wir haben die nächste Sitzung am, Herr Schabruch, 1. Juni. Es gibt ja hier so einen harten Kern, der immer dabei ist und dann wechselnde Zusatzteilnehmer. Da gibt es auch relativ wenig Klagen und werden sind sie bei mir nicht angekommen. Aber ich sage zu, dass erstens zu der ersten zusammenfassenden Rede, die ich halten will, aber auch dann nach Auswertung unter Beteiligung des Internet in einer Art Schluss- oder vorläufigen Schlussdebatte wir dann die Teilnehmer aller 4 Foren mal einladen. In einem etwas anderen Gesprächsformat müssen wir dann gucken, weil es dann irgendwie 50 Leute sind oder so, um das nochmal zu reflektieren oder das zu reflektieren und weiterzugeben, gerne auch Internet öffentlich, damit ich kein Problem. Mir macht jedenfalls, wie Sie merken, diese Debatten machen mir Spaß. Das ist auch nicht irgendwie ein Alibi der Beteiligung. Und wenn ich dann mal ein Interview mache zu irgendeinem Thema, dann ist gleich wieder alles irgendwie schwierig geworden. Da würde ich auch mal sagen, wir müssen so viel Kritik ertragen und eine Hornhaut haben und so aushalten. Da finde ich, die Community ist auch in einer bestimmten Weise empfindlich und reagiert also Pavlovsch-mäßig auf bestimmte Argumentationsformen auch. Das finde ich auch, also da rate ich einfach mal ein bisschen zu mehr Gelassenheit auch im Umgang miteinander. Das war nur eine Randbemerkung, to whom it may concern. Aber so alles in allem finde ich, bin ich jedenfalls der auch ein großer Lernender in dem ganzen Dialogverfahren, was man sonst als Politiker ja auch nicht so hat. Das ist ein analoger, partizipatorischer Fortschritt für mich. Und heute Abend, ich sage das als letzten Satz, gucke ich mir die, welche Seite soll ich mir angucken? Die britische, die amerikanische? Gut, gucke ich mir heute Abend an und dann werde ich mal gucken, was ich da lerne. Also vielen Dank für alles.
Sie hörten den Mitschnitt der dritten Dialogveranstaltung aus der Reihe Perspektiven deutscher Netzpolitik. Diesmal zum Thema staatliche Angebote im Internet. Eine Aufzeichnung aus dem Berliner Logenhaus vom 11. Mai 2010. Produziert im Auftrag des Bundesministeriums des Innern.